Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen. Und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und dies deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt. Zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Willkommen zurück im Soda Club Podcast.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das Soda Mag,
Magazin für Unabhängigkeit,
unter sodaclub.com.
Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
Yeah, hi.
Hallo.
Wir haben heute einen sehr speziellen Gast, eine Gästin, und zwar Joe. Ist eine Freundin
Hallo.
Von mir.
Hallo,
Joe. Es ist eine sehr langjährige Freundin. Wir haben uns kennengelernt, da waren wir 18.
Aha.
Ich glaube, 18 waren wir. Wir haben uns in der Schule kennengelernt, als wir zusammen Abi gemacht haben. Und haben damals schon ziemlich viel zusammen getrunken, tatsächlich. Wir haben immer Lerngruppen gehabt mit anderen Freundinnen und haben danach immer Rotwein getrunken. Und dann hat Joe das Land verlassen für eine ganze Weile und hat im Ausland gelebt. Und wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt ist sie aber seit einer Weile wieder da, also auch in Berlin, und ist jetzt sober. Bam!
Yeah.
Sie gehört jetzt sozusagen zum Clan.
Und, aber wie ich von dir gelernt habe, Mia, bin ich Babysober.
Babysober, ja, genau. Wie lange bist du jetzt? Wie lange ist es genau?
Was ist denn heute? Na, knapp einen Monat.
Sehr geil. Herzlichen Boah. Glückwunsch.
Einen Monat schon. Dann kannst du dir bald diese Einmonatsmünze abholen.
Juhu!
Ja. Okay, das ist halt ein bisschen weird, seine Freundin zu interviewen, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal so ein bisschen. Und stelle die erste Frage. Warum hast du aufgehört zu trinken?
Warum habe ich aufgehört zu trinken? Es gibt super viele Gründe, die ich lange kannte, aber irgendwie hat es noch nicht Klick gemacht. Also ich glaube, der offensichtlichste Grund ist, dass meine Mutter Alkoholikerin ist seit gefühlten 100 Jahren. Das heißt, ich habe mir das da so ein bisschen abgeguckt. Die Hangover wurden irgendwie schlimmer. Ich habe Sachen nicht mehr hinbekommen. Ich habe irgendwie gemerkt, dass Alkohol und ich, wir sind nicht so wirklich kompatibel, auch wenn wir irgendwie beste Freundinnen sind. Aber so eine Art toxische beste Freundin. Und ich habe zwischendurch auch Phasen gehabt, wo ich nicht getrunken habe, dann ging es mir besser, dann habe ich wieder angefangen. Also ich habe das irgendwie nicht so wirklich durchblickt, dass es eine Sucht ist, so das typische, klassische Suchtkramszeugs. Ja, wir sind ja gleich alt. Und ich habe die letzten Jahre quasi auch deinen Blog verfolgt und habe gemerkt so, irgendwie trifft da auch vieles auf mich zu. Ich wach zwar morgens nicht mit Wodka auf und kriege meine Sachen so noch irgendwie hin, aber irgendwie reicht es langsam. So, und es hat halt ein paar Anläufe gebraucht und Ende letzten Jahres habe ich gemerkt so, boah, alles scheiße. Kein Job, keine Kohle, ich trinke die ganze Zeit abends irgendwie und es wird noch doofer und Depression und Angstgeschichten und kein Partner und allein und ich gehe auf die 40 zu langsam. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, boah, ich schaffe das irgendwie nicht alleine und habe bei einer Suchtberatung angerufen und die haben mir so, so den Tritt in den Hintern gegeben, ganz sanft, in Anführungsstrichen. Also ich war da jetzt 3 Monate mit einer Sozialarbeiterin und einer Gruppe und so, aber irgendwie habe ich noch gemerkt so, der Alkohol, das ist irgendwie noch cool, das bringt den Kopf abends runter, das relaxt und so. Und als dann klar war, irgendwie, das wird irgendwie nichts, habe ich mir ein Datum gesetzt. Und dann, liebe Mia, warst du ja so lieb und toll, dass du bei mir ein paar Tage eingezogen bist und mir abends geholfen hast, meine Gedanken einfach abzulenken. Das war super. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Also die ersten Tage hätte ich das nicht alleine geschafft. Auch wenn ich nicht körperlich abhängig war, möchte ich behaupten. Also klar, ich hatte dann irgendwann morgens schon so ein leichtes Zittern. Aber ich denke, das war eher darauf zurückzuführen, dass mein Kreislauf einfach total im Arsch war. Also ich habe zu wenig Wasser getrunken, ich habe nur Fastfood gegessen, habe mir halt dann irgendwann gegen Ende jeden Abend fast 2 Flaschen Wein reingeknallt. Mein Tag war damit, ich habe mich damit beschäftigt, tagsüber irgendwie so halbwegs auszunüchtern, um dann wieder anfangen zu trinken. Also es war echt ein Hamsterrad, wo ich gedacht habe, boah, Joe, das geht so nicht mehr weiter, guck dich an. Ja, und jetzt bin ich quasi nüchtern, sober und möchte das auch beibehalten, logischerweise. So für immer.
Das ist so gut. Das ist echt mega gut. Ich freue mich da total drüber.
Danke.
Und wie ist es so?
So die ersten Tage war das so, boah, habe ich viel Zeit. Alter, was mache ich mit meiner Zeit?
Ja, oh Gott, oh Gott. Ja.
Mia ist halt dann irgendwie um 7 oder so aufgewacht und das hat mich dann aufgewacht, wo ich dachte, cool, ich bin wach, jetzt nicht weiter pennen, nicht wieder bis um 11, 12, krieg keinen Rhythmus hin. Und dann bin ich aufgestanden, hab wie jeden Morgen so 2 Stunden Kaffee getrunken und so mit mir geredet und geguckt, was der Tag so bringt und das war langweilig und ich dachte, boah, du musst dich jetzt irgendwie beschäftigen. Und habe dann angefangen, so ein paar Hausprojekte zu machen. Ich habe meine Bücher aussortiert, ich habe einen Keller aufgeräumt, ich habe Bettwäsche gewaschen, aussortiert, umdekoriert, der ganze Kram. Und dann war ich so ein bisschen, glaube ich, naja, Depri war das nicht, aber ich war in so ein bisschen so einem Tief, weil ich kann mich erinnern, ich habe Mia getroffen, als sie, glaube ich, gerade so 1 Jahr nüchtern war. Und sie hat geglüht. Mhm. Wir waren spazieren und dann waren wir irgendwie da essen, kann ich mich erinnern. Wir saßen auf dem Balkon und sie hat Wasser getrunken und Nudeln mit Pesto gegessen. Und sie hat einfach nur geglüht. Sie sah geil aus, keine Augenringe, geile Haut. Und ich dachte mir so, warum habe ich das nicht? Ich will mich auch so fühlen wie sie damals. Und das kam nicht. Und ich hatte das letztes Jahr, als ich 2 Monate nicht getrunken hatte, meine Haut war innerhalb von einer Woche wieder geil, ich habe abgenommen, Salat gegessen, ich bin Fahrrad gefahren, ich habe mich in Bikini an den Strand getraut und so. Und es ist diesmal irgendwie nicht eingetreten und ich war enttäuscht und dachte mir so, toll. toll. Wenn das jetzt die Nüchternheit ist, will ich das den Rest meines Lebens? Es ist langweilig und enttäuschend und die Energie ist nicht da. Aber es hat sich jetzt so ein bisschen akklimatisiert. Also mittlerweile, ich hatte gestern oder vorgestern mit Mia kurz geschrieben und meinte, du, ich habe keine Zeit, ich brauche mehr Zeit. 12 Stunden am Tag reichen gerade nicht, weil ich einfach 100 Projekte angefangen habe und hier noch was zu sortieren und da treffe ich mich zum Spazieren und hier ist was zum Lesen und da ist was. Also es ist alles noch unsortiert und neu, aber meine Energie ist ein Stück weit zurück. Nicht ganz so romantisch, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber die Energie ist ein Stück weit zurück und darüber freue ich mich. Die Haut langsam, die Augenringe langsam, weiß nicht, vielleicht liegt es jetzt am Alter, aber so, es geht langsam so in eine Richtung, wo ich sage, ich bin happy und zufrieden.
Ja, ich weiß auch noch so die, also bei mir hat es auch so ein bisschen gedauert, aber ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann das war, aber dass ich irgendwann so in den Spiegel geguckt habe und dachte, krass, du siehst irgendwie, also du siehst ja langsam wieder aus wie du oder so. Also so, dass ich das, daran konnte ich mich, also daran kann ich mich erinnern, das kam dann irgendwann, dass es irgendwie so einen Moment gab, wo ich dachte, ah ja, cool, man sieht wieder irgendwie, man sieht wieder, dass so Leben irgendwie wieder zurückgekommen ist. So.
Ja.
Ja.
Also meine Freundinnen sagen mir, man sieht es wohl an meinen Augen. Also die sind halt etwa wieder klar und nicht so benebelt. Und ich habe halt strahlend blaue Augen, die man gerade nicht sehen kann. Und die strahlen halt wieder so ein Stück weit. Vorher war das so und alles doof und scheiße und Depri und Und ich habe das ja auch selbst gemerkt. Ich weiß ja, dass Alkohol ein Depressivum ist. Ich habe das morgens gemerkt, wie diese komischen Gedanken hochkamen, wo ich dachte, hey, die sind nicht real. Trink noch einen Liter Wasser und dann verschwinden die irgendwann. Aber dann kam dieses Hamsterrad wieder und ich dachte, Mann, du verarschst dich selbst, Joe. Du verarschst dich einfach selbst. Mhm. Ich bin so froh, dass das vorbei ist. Und ja, die Augenringe, ich gucke gerade mal selbst in die Kamera, es wird besser und besser. Step by step.
Ich finde es ja total besonders, dass du also dich sozusagen von dir aus an eine Suchtberatung gewandt hast. Wie war das so? Bist du dann da, war das nur telefonisch oder bist du dann da hingegangen und was haben die dann zu dir gesagt?
Das war telefonisch am Anfang. Die waren super nett und verständnisvoll und also ich kann denen nur empfehlen, diesen Verein. Wegen Corona war das alles online. Ja, also ich habe da keine Scheu vor, weil ich bin auch in Therapie, also das wegen meiner Angst- und Depressions- und Traumageschichten. Also wenn ich Hilfe brauche, ist es für mich in Ordnung, Hilfe zu suchen. Es braucht zwar einen Moment, so, also der Leidensdruck, der muss dann schon da sein und der war da. Und ich war bin super happy, wir sind immer noch in Kontakt, weil ich darüber auch eine Suchttherapie machen möchte. Und es war sogar so, also da hat sich die Katze so ein bisschen selbst in den Schwanz gebissen, weil ich hatte eigentlich erst überlegt, eine stationäre Entwöhnung zu machen. Und das Ding ist, egal ob stationär oder ambulant, man muss halt vorher nüchtern sein, bevor man da antreten darf. Und das habe ich halt nicht verstanden, weil ich mir gesagt habe, so hey, das ist doch mein Problem. Wenn ich das alleine lösen könnte, dann wären ja diese Suchtberaterinnen alle Millionärinnen und Dauer ausgebucht. Und ich habe ewig mit ihr diskutiert und die ist ganz toll und eigentlich sind so 4 bis 6 Wochen vorgesehen. Ich habe mit ihr 3 Monate wöchentlich eine Stunde gearbeitet. Und das ist auch alles kein Problem. Ich meine, das zahlen die Steuerzahler, ja. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich das in Anspruch nehmen durfte. Und deswegen habe ich halt irgendwann, das hat auch noch dazu geführt, gesagt, okay, wenn ich da jetzt weitermachen möchte, dann wollen die, dass ich nüchtern bin. Dann bin ich auf mich alleine gestellt. Was sind meine Strategien? Was sind meine Möglichkeiten? Meine Expertin, Mia. Und mir war halt klar, es ist das Problem, wenn ich abends alleine zu Hause bin. Ob ich Alkohol da habe oder nicht. Ich lebe in der Großstadt. Da ist ein Späti, da ist eine Tanke, da ist ein Supermarkt. Ich verarsche mich abends selbst. Also habe ich mir, ich glaube, Mia hat sogar angeboten, ich weiß nicht, wir haben uns dann halt irgendwie wir haben gequatscht und habe gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und ich bin, glaube ich, so ein Typ, wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das durch. Ja, und das ist jetzt knapp ein Monat. Ja, also wie gesagt, Suchtberatung, klar arbeiten die da teilweise auch so mit Standardsachen, die mir nicht so wirklich in Kragen passen, aber es ist eine Unterstützung für mich, allein mich schon einmal die Woche zum Thema auszutauschen. Das hat mir geholfen, das hat mich unterstützt. Mhm.
Ja, das, also ich hatte das, ich habe, ich glaube, wir haben uns darüber unterhalten, du meintest, dass du diese Klinik machen willst, in die Klinik gehen willst und so, und dass du da für 2 Wochen nüchtern sein musst. Und du meintest, das kriege ich nicht hin. So. Und dann habe ich zu dir gesagt, dann kommst du halt mit zu mir. Das, weil du wusstest ja schon, dass du aufhören kannst. Du hast es ja mehrmals gemacht, aber es war immer unter den Bedingungen sozusagen, unter der einen Bedingung, dass du nicht bei dir zu Hause deine typische Routine hast. Du warst immer woanders. Stimmt. Du warst im Ausland oder du warst bei Freunden oder du warst irgendwo in einer ungewohnten Umgebung und da hast du es immer hingekriegt. Und deswegen dachte ich schon halt, der Trigger ist halt deine Alltagsstruktur sozusagen, dein normales Alltagsleben so. Und dass das durchbrochen werden muss. Und deswegen dachte ich ja von Anfang an, so in eine Klinik gehen löst das Problem erstmal nicht. Also das bringt dich halt runter, ja, aber es ist, es macht nicht, dass du in deinem Alltag sozusagen diese Trigger austrickst. So. Deswegen habe ich dich auch immer dazu gepusht, zu meinen AA-Meetings mitzukommen, wo du eigentlich keinen Bock drauf hattest. Was ich auch verstehen kann. Weil das halt sozusagen so ein bisschen so eine Strategie ist gegen diese gegen diese eingefahrenen Routinen, die einen dann dazu bringen, dass man da wieder zurückfällt in dieses Schick. Gerade abends, ne? Abends ist man ja, die Willpower ist aufgebraucht, so. Das ist ja auch nachweisbar, dass es so ist, dass du abends einfach schwächer bist und nicht mehr das aufrechterhalten kannst. Und dann, und dafür brauchst du dann halt sozusagen die Exit-Strategie.
Ja, du hattest mich ja auch ein, zweimal schon in Anführungsstrichen mitgeschleppt. Aber ich glaube, da war ich einfach noch nicht so weit.
Ja.
So abgesehen oder unabhängig vom AA-Konzept, ich kenne ja Selbsthilfegruppen, ich kenne auch die Al-Anon als Angehöriger einer Suchtkranken und so weiter und so fort. Das war nicht das Ding. Ich war, glaube ich, einfach noch nicht so weit. Und als ich mit dir mitgegangen war, hatte ich den Tag, also 1-2 Tage auch nicht getrunken. Aber dann kam genau das wieder, was du gerade beschrieben hast, dieser Alltagsstrudel. Abends, alleine, zu Hause, wenn die in Anführungsstrichen Dämonen hochkommen und sagen, trink, dann geht's dir besser.
Das ist so krass, ne, wie das Gehirn einen dann auch selber so aufs Kreuz legt. Also ich hatte das auch, bei mir war das auch ganz doll so an den Alltag geknüpft. Also dieses mich runterbringen, Gedanken runterregeln, Gefühle runterregeln. Ich war in so einem Job, in dem ich mich super scheiße gefühlt habe und ich dann wirklich, also die ersten Male so, dass ich dann, also ich bin auch in einem Urlaub dann nüchtern geworden quasi und habe mich dann eine Woche krank schreiben lassen und dann den ersten Tag, als ich wieder zurück war, habe ich gekündigt. Und bin auch der Meinung, ich hätte das nicht geschafft, wenn ich quasi, ne, in diesem Strudel quasi geblieben wäre. Aber ich weiß das auch noch, diese Angst, aus dem Urlaub zurückzukommen und dann wieder hier in der, also ich habe das Gefühl gehabt, so ich habe jetzt hier so dieses kleine, fragile Geschenk der Nüchternheit und ich muss das jetzt verteidigen gegen diesen Alltag irgendwie, weil ich den auch immer als so krass stark und überwältigend auch wahrgenommen habe, weil dann irgendwie der Kopf einem nicht mehr gehört, so. Und dann fängt man an, sowas zu denken, ja, okay, vielleicht ist das Problem ja gar nicht so groß. Naja, mein Gott, ich tue ja auch niemandem damit weh. Es ist ja jetzt so schlimm, ist es jetzt nun auch wieder nicht. Und also so. Und man weiß genau, man bescheißt sich selber, so.
Ja, das kenne ich sehr gut.
Und was habt ihr dann abends so gemacht?
Also, wir haben Girls geguckt. Also genau. Joe hat super geiles Essen gekocht, weil sie ja so über viel Zeit auf einmal hatte und darunter gelitten hat so ein bisschen. Davon habe ich profitiert dann. So hast du eine Phase, wo ich mega viel gearbeitet habe und dann habe ich super geiles Essen bekommen und dann haben wir Girls einmal durchgeguckt. Ich dachte, Girls ist irgendwie das Richtige für Babys.
Ich bin fast sein. Durch jetzt mit der letzten Staffel und ich weiß noch nicht, was danach kommen soll.
Ja, was kommt danach? Danach kommt erstmal ein richtig guter Sommer, wo wir alle komplett durchdrehen. Also deine Pink Cloud, da bin ich sicher. Ich meine jetzt... So, Babysober sein ist natürlich von der Umwelt her nicht so unterstützend, weil es grau ist, ist regnerisch und eklig und so. Und es ist natürlich auch immer noch so Art Lockdown. Aber wenn das rum ist in ein paar Monaten, da wirst du komplett ausflippen mit dem Rest der Welt. Da wird die Pink Cloud auf jeden Fall sozusagen richtig mit Karacho in dein Leben detonieren.
Das merke ich mir und falls es nicht eintreffen sollte, spreche ich nochmal mit dir darüber im Herbst.
Ja, okay.
Mach dich dafür verantwortlich, falls es nicht so sein sollte.
Okay. Ja, aber nochmal zurück zu diesem AA-Meeting, wo wir zusammen hingegangen sind. Das war im letzten Sommer, ne?
Ja, ich glaube so Frühjahr, Sommer. Da war das nach dem ersten Lockdown? Ich glaube so ungefähr. Es war schon relativ warm, weil wir saßen danach noch draußen und haben was gegessen.
Stimmt, genau, ja. Das weiß ich auch noch. Okay, ja, genau. Das war nach dem ersten Lockdown, als die Meetings wieder aufgemacht haben. Und wie war denn das so? Du warst vorher bei Al-Anon, ne? Schon, aber nicht bei AA.
Jein, ich war mal. Ne, doch, ich war mal bei AA. Und zwar bei einem englischsprachigen irgendwo Mitte Schöneberg oder so. Die waren irgendwie cool, weil die eher so in meinem Alter waren. Aber auf der anderen Seite, das habe ich damals nicht kapiert. Heute habe ich es kapiert für mich oder verstanden, was ich brauche und was ich nicht brauche. Die haben halt über Leberwerte geredet und Entzugskliniken. Und also das waren so hardcore.
Unsexy.
Ja.
Ja, ich meine, ich habe unheimlich Demut vor den Schicksalen. Die leiden ja auch und haben und Druck und versuchen und machen. Aber da habe ich mich halt nicht gesehen. Konnte mich damit nicht identifizieren. Und ich habe gemerkt, dass es für mich eigentlich nur eine Abgrenzungsaufgabe war, an diesen Meetings zu sitzen. Und das war für mich nicht Sinn und Zweck. Weil das ist anstrengend, das braucht Energie. Ich meine, ja, intellektuelle Herausforderung. Ich konnte mal wieder Englisch reden, so, weil ich habe ja im Ausland gelebt. Da dachte ich so, cool, hast du wenigstens da irgendwie was zum Nachdenken. Aber ansonsten dachte ich mir so, nee, dann durften einige nicht sprechen, weil sie gerade angetrunken waren. Und da dachte ich mir so, nee, das ist nichts für mich. Mhm. Und Al-Anon ist ja eine ganz andere Nummer. Da habe ich viel lernen dürfen. Also da habe ich überhaupt erst vor 3 Jahren kapiert, dass ich in der Co-Abhängigkeit gelebt habe, 33 Jahre lang. Hab das damit durchbrochen mit dieser Gruppe, das war cool. Hab dann auch gemerkt, so das reicht. Also irgendwann ist für mich dann auch genug gewesen, dass ich mich damit auseinandersetze, weil meine Kindheit war nun mal scheiße. Da kann ich jetzt jahrelang drüber nachdenken und drehen und machen und bohren, aber das ändert halt die Sache nicht. Ich habe das für mich soweit, denke ich, verarbeitet. Es ist halt immer mein Leben lang ein Thema, aber ich will es nicht immer jeden Tag zum Thema machen, sagen wir mal so. Mhm. Und ich war nochmal bei AA in der Klinik und da saßen Männer Ü 50 mit Knollnase und das hat mich getriggert, weil die hatten schon so Whisky-Stimmen und haben dann irgendwie in der Pause darüber geredet, wie sie Baileys Eis essen am Wochenende, dürfen sie eigentlich gar nicht. Und da dachte ich mir so, dann habe ich mich noch mit dem Oberarzt angelegt, weil ich habe halt argumentiert, dass das nichts für mich ist. Und der meinte, ja, sie verdrängen, dass sie süchtig sind. Und ich so, nein, ich bin psychisch abhängig, aber ich will nicht in diese Gruppe. Und das war ein Riesendrama. Ich wurde dann als ansprüchlich bezeichnet, weil ich mich einfach nur dagegen wehren wollte, dass ich da in diesen, weiß ich nicht, das ist halt, ich bin halt nicht Ü50 und habe, weiß ich nicht, ein Ex-Mann und 5 Kinder, die ich geschlagen habe in meinem Alkoholsuff oder sowas. Ich meine, wie gesagt, Respekt, das sind auch Schicksale, aber das bin ich halt nicht. Mhm. So, ich bin 36 Jahre alt oder damals war ich halt 33, 34. Ich habe ein Alkoholproblem, man sieht es mir nicht an. Ich trinke nicht tagsüber, ich kann problemlos aufhören. Ja, deswegen war halt AA für mich so ein Und in deinem, in Anführungsstrichen, Meeting mir, dachte ich zum Anfang auch, boah, das ist ja ganz schön straff durchorganisiert.
Unter der Regentschaft von Mia.
Unter meiner eisernen Hand.
Genau. Mit hier, ne, aus der, ich sag immer, Bibel lesen und Gott und Bar. Und das kann ich mittlerweile so ein Stück ausblenden. Ich bin auch noch nicht so, also ich komme jetzt regelmäßig mit dir mit seit ein paar Wochen und das ist toll, ich find's gut. Weil es halt normale Menschen sind, in Anführungsstrichen. Also Menschen, die lange aufgehört haben, aber halt immer noch so, ja, die es nicht schleifen lassen, sozusagen. Mhm. Aber Menschen, die halt im Leben stehen und trotzdem wissen, dass sie ein Suchti sind. So, ich bin immer noch nicht so weit, dass ich sage, hey, ich bin schon Alkoholikerin. Das passt mir noch nicht so ganz in den Kragen. Das ist so labelmäßig. Mhm. Ich bin halt Joe und bin jeden Tag 24 Stunden nüchtern. Damit kann ich gut arbeiten. Ich habe auch einen Kalender, wo ich abkreuze, so abhake. Mhm. Jeder Tag, wo ich denke, wieder einen Tag geschafft, gucken, was morgen kommt. Das hilft mir gerade. Ja, und es macht Spaß. Und ich habe einmal die Woche quasi Primetime, um mich mit meiner Sucht zu beschäftigen. So, ansonsten ist mir das auch too much, merke ich. So. Ich wache nicht jeden Tag auf, also ich, Gott sei Dank, wache nicht jeden Tag auf und denke, oh Gott, was machst du heute? Wie schaffst du das nicht zu trinken? Gehst du am Weinregal im Supermarkt vorbei? Ja, nein, vielleicht. Oh, hier riecht's nach Bier, da ist eine Bierdose, nehme ich den Pfann. Also, würden ja Kürre machen.
Ja.
Das nicht heißt, dass ich mich damit nicht beschäftige, aber ich fokussiere mich dann darauf und ich merke auch, dass ich ganz viel träume nach so einem Meeting. Und dass das so in mir arbeitet, Step by Step.
Also ich finde es schon echt ziemlich beeindruckend, dass du auch dann quasi in der Klinik auch gesagt hast, also dann halt auch anspruchsvoll sozusagen warst daran, wie deine eigene Recovery auszusehen hat. Weil ich finde, das ist so ein Ding, was man schnell so mitbekommt oder wo das ist, okay, du bist jetzt einfach schon eine Suchti und jetzt musst du halt auch nehmen, was du kriegst, so, ne? Und jetzt stell mal nicht zu hohe Ansprüche daran, wie jetzt dein Weg in die Nüchternheit aussehen soll. Sei froh, dass es überhaupt was für dich gibt, so. Und wenn das halt nicht passt, naja, dann passt dich halt an. Und sonst, wenn du das nicht machst, dann bist du in Denial, so. Also ich glaube schon daran, dass es Sachen gibt, die man sich dann mit der Zeit vielleicht auch ein Stück weit gewöhnt oder so. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich mich da jetzt in so einer Gruppe wohler gefühlt hätte. Aber zum Beispiel, mir wäre es jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so, also weiß ich nicht. Ich glaube, nee, anders. Ich glaube, es wird mit der Zeit weniger wichtig, wie man gelabelt ist, wie man gelabelt wird. Also geht zumindest mir so. Ich habe am Anfang, war für mich so, boah, das Wort Alkoholiker, das muss ich so weit von mir fern wegdrücken, wie es überhaupt nur geht. Und inzwischen ist es so, ich benutze es nicht gerne, ich bezeichne mich nicht so, ich lehne auch irgendwie dieses Konzept ab. Aber wenn mich jetzt jemand so nennen würde, oder ich das auch jetzt sagen würde, so, ich bin Mika und ich bin Alkoholikerin, das macht eigentlich nichts mehr mit mir. Ne, so. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Also. Ja. Ich habe damit, also de facto ist das ja so, ich bin Alkoholikerin. Das ist auch okay so. Ich mag, glaube ich, nicht, was die Gesellschaft damit verbindet. Oder denke ich gerade an einen Blog-Eintrag von mir, der Penner unter der Brücke. Und damit kann ich mich nicht identifizieren.
Ja.
So, weil die Leute, also wenn ich irgendwann eine längere Phase denn meine Abstinenz erreiche, werde ich mich damit selbstsicherer fühlen. Das glaube ich schon. Noch ist das so ein bisschen fragil. So, ich kann ja wieder, ne, nochmal zurück in Anführungsstrichen, was auch okay wäre, weil dann hat noch irgendwas gefehlt. Alkoholikerin, ja. Ich habe mich damit in dieser Suchtgruppe da von dem Verein auseinandergesetzt, weil da hat sich jede Woche die ganze Gruppe einmal vorgestellt. So, ne? Was ist dein Suchtmittel? Wie heißt du? Wie alt bist du? Was ist dein Suchtmittel? So, und immer dieses Wort Suchtmittel, Rückfall, Alkoholikerin, Abhängigkeit. Das ist so problemorientiert. So.
Ja.
Oder, ja, das sind, weiß ich nicht, damit kann ich, das hilft mir halt nicht, so. Und das habe ich auch mit meiner Sozialarbeiterin besprochen und das fiel ihr schwer, das zu verstehen, weil sie halt damit arbeitet und weil die Frauen, also es war ein Frauenverein, damit halt, die sind das halt gewohnt, so. Das ist das Konzept, nimm, was du gerade gesagt hast, friss oder stirb. So ist das jetzt. So, und das habe ich dann mal in die Runde geworfen und dann meinte eine der älteren Damen, stimmt, ich bin ja sie ist medikamentenabhängig gewesen und sie meinte dann, was soll ich eigentlich sagen? Ich bin trockene Medikamentenabhängige. Also das System funktioniert ja dann auch nur so ein Stück weit.
Ja. Yeah.
So, also weiß ich nicht. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann sagen können. Ich habe das halt immer umschrieben. So, ich bin auf dem Weg in die Nüchternheit, habe ich dann immer gesagt. So, Alkohol ist mein Problem. So in die Richtung. Ja, und das mit der Klinik, jetzt fällt mir das gerade wieder ein, das ist krass. Ich meine, ich war ja da wegen meiner Angststörung und Panikattacken und so ein Kram. Ja, das war der Kämpfer in mir. So im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber es war unheimlich anstrengend. Und ich weiß noch, wie die da alle um mich herum saßen und meinten, Frau, Sie wissen schon, ne, das ist ganz schön ansprüchlich hier, das machen ja andere auch so. Und das ist hier, ne, das steht tatsächlich in meinem Arztbrief.
Ach du Scheiße.
Ja, geil. Ich habe schwarz auf weiß. Und damals dachte ich halt so, oh Gott, ich bin falsch. Aber mein Herz hat mir halt gesagt, nee, Joe, du bist richtig. Du fühlst dich hier unwohl. Und das ist in Ordnung. So. Ja. Und wenn sie damit nicht klarkommen, dann machen die ihren Job falsch oder haben nicht wirklich kapiert, was Sucht bedeutet oder bedeuten kann.
Ja. Ja, und dass man halt auch nicht so weit gehen muss, dass man dem Bild entspricht. Ne? Das ist ja das Problem, dass eben die Sucht wird ja zementiert bei allen Menschen, die jemals süchtig geworden sind, wird die Sucht ja gemacht in diesem Zwischenraum. Nämlich wenn man noch normal funktioniert und wenn man noch nicht alles verloren hat und so, da wird es ja manifest sozusagen. Mhm. Und dieses Bild, was wir haben vom Penner auf der Brücke, das ist ja nur der allerletzte Endpunkt sozusagen von so einer langen, langen Entwicklung. Und das ist halt, das ist das Problem dieses Systems, dass es so ganz spät ansetzt. Ganz, 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 ganz spät ansetzt. Weil halt vorher sollen ja alle Leute auch trinken. So.
Ja.
Vorher sollen ja alle das konsumieren und in diesem riesigen Zwischenraum sind ja so viele und da gibt es einfach total wenig Angebot. Das ist einfach, das ist ein riesiges Manko an diesem System.
Es ist auch ein Stück weit pervers,
total,
finde ich.
Total, ja. Ja, auf jeden Fall.
Zumal auch, also wo du gerade drüber redest, ich habe mich ja mit den Kliniken beschäftigt, weil ich dachte, ich möchte auf eine stationäre Geschichte für, glaube ich, 3 oder 6 Monate oder so. Ich glaube, die Rückfallquote bei den klassischen Konzepten, was die Krankenkassen so anbieten, ist 80%, wenn nicht sogar über 80%. Krass. Also was ist denn da Sinn und Zweck dieser Geschichte außer Geldmacherei? So. Mhm. Und irgendwann verweigern die Kliniken auch wieder eine Aufnahme, weil die Leute halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runden machen.
Ja.
Auf den Weg in die Nüchternheit und es einfach nicht schaffen, weil sie schon so kaputt sind. Und weil so ein bisschen Handwerkern und Töpfern einfach nicht hilft. Das ist zwar gut zur Ablenkung, aber das ist halt ja ein Systemfehler in Anführungsstrichen.
Ja, ich glaube, es ist so dieses, also ich glaube schon, dass es irgendwie gut ist, quasi, das ist, finde ich, der große Vorteil an so Rehab, dass man eben nicht in seinem normalen Umfeld ist, in dem halt quasi diese Triggerpunkte, die man. Und sei es der Supermarkt, an dem man vorbeiläuft, sei es der Kiosk gegenüber, sei, ne, was auch immer einen dann irgendwie triggert oder das Sofa, auf dem man immer sitzt, dass die halt mal weg sind, sodass man so ein bisschen einfach die Hände frei hat und so überhaupt mal drüber nachdenken kann, weil du nicht dich quasi täglich von Trigger zu Trigger irgendwie hangelst. Aber gleichzeitig sind die Trigger natürlich ja auch immer noch da, wenn du zurückkommst, ne? Und absolut, das ist halt, finde ich, so ein bisschen das, also das ist eigentlich, ist es natürlich gut, wenn es halt so eine Begleitung gibt, so was Mia ja quasi für dich mitgemacht hat, ne, dass ihr euch quasi einfach, ja, abends ablenken, man weiß genau, okay, ja, meine Problemzeit ist meinetwegen ab 17:30 fängt es an, anstrengend zu werden, dann und ab da ist dann jemand da, sozusagen. Ne? Ja. Das ist natürlich enorm hilfreich.
Ja. Absolut. Also ich bewundernswert, dass Mia das so klar gesehen hat vor ein paar Monaten. Ich habe es nicht gesehen, habe dann aber drüber nachgedacht. Und ich habe mich halt auch einfach stabilisiert. Dann wurde Frühling, mir ging es besser und so weiter. Und habe gesagt, ich will keine stationäre Scheiße. Weil genau das ist, was du gerade beschrieben hast. Ich komme dann nach Hause und da habe ich das Sofa, da habe ich den Supermarkt, da habe ich meine Routine. Was mache ich dann? Dann war ich 3 Monate nüchtern. Konnte mich ablenken und ich weiß, dass ich funktioniere, was Mia von auch beschrieben hat, in einem Umfeld, wo nicht getrunken wird, dann ist es halt einfach so. Aber dann komme ich zurück und dann ist keiner da. Und dann die Anschlusstherapie zu bekommen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie nahtlos das hätte sein können. Und selbst mit Anschlusstherapie, dann bin ich einen Abend in der Woche beschäftigt. Woher nehme ich die Kraft, jeden Tag ins Meeting zu rennen? Schaffe ich das?
Ja.
Ja, nein, vielleicht. Kostet ja auch eine Menge Geld, ne, für so eine Therapie. Deswegen war das also bewundernswert, Mieke, dass du das geschafft hast mit dem Urlaub und dann zurück in deinen Alltag. Ich hätte es ohne Mia nicht geschafft.
Ja,
es war eine unheimliche Unterstützung und Hilfe.
Ja, ich habe, ich hatte insofern, erstmal Unterstützung durch meine beste Freundin, die wirklich in ihrer absoluten Superheldinnenfähigkeit, die hat in der Zeit, in der ich im Urlaub war, hat die meine Wohnung hier für ein Fotoprojekt genutzt und hat meine komplette Wohnung geputzt, hat alle Sachen gewaschen, hat mein Altglas weggebracht, cool. Dass ich nach Hause kam. Also ich habe parallel mit dem Rauchen aufgehört und ich kam halt zurück in meine Wohnung, alle Aschenbecher ausgeleert, alle Sachen gewaschen. Also ich kam sozusagen, ich hatte echt so ein Gefühl von so einem frischen Start zum einen und Zum anderen, mein Freund trinkt gar keinen Alkohol, was ich immer noch super faszinierend finde, dass ich überhaupt mit ihm zusammengekommen bin, ehrlich gesagt. Ja, und das heißt, es war sozusagen ein Stück weit diese Ablenkung bei Leuten, bei denen quasi das Trinken dann nicht unbedingt das Thema ist oder wo ich das quasi ansprechen oder jetzt darum bitten muss, zum Beispiel, oh, bitte in meiner Gegenwart jetzt erstmal, wo es alles noch so frisch ist, bitte trink keinen Alkohol in meiner Gegenwart oder so. Das musste ich da gar nicht verhandeln, sozusagen, bei den beiden auf jeden Fall, die so meine Hauptbezugspersonen sind. Aber ja, ich bin total froh, dass es verfangen hat. Also.
Ja, cool. Superheldinnen-Freundin, die habe ich auch, die heißt Mia. Naja, auch wenn ich meine Flaschen selbst entsorgen musste, aber für mich hat das zum Prozess dazugehört. Ja. Einfach, ich hatte so viele Flaschen überall versteckt. Ja. Einfach, weil ich hatte auch noch welche im Schrank. Ich habe gerade so ein Wandstreichprojekt in meinem Schlafzimmer und habe das Bett weggerückt und habe gestern oder vorgestern noch Flaschen gefunden und dachte so, wow, immer noch welche. Und ich habe die tatsächlich sofort in den Keller gebracht, weil in einer noch was drinne war. Und ich dachte mir so, eigentlich bist du so nicht Joe, aber just in case. Das ist ja dann schon Ethanol jetzt an diesem Punkt, aber trotzdem weg damit. Eklig.
Ja, aber also ist das Community-Ding, das ist wirklich total wichtig, dass man so ein paar Leute hat, auch darüber reden. Das ist echt einfach immer die Antwort, so darüber zu reden. Und deswegen sind auch Meetings tatsächlich einfach zu 100% eine gute Idee. Egal, wie man die Philosophie findet von AA. Wenn man nichts anderes hat, ich hatte sober Leute in meinem Umfeld. Mein Onkel war ja schon sober. Aber das war irgendwie, das war wahrscheinlich zu nah oder so, zu sehr Familie. Ich hatte keine Freunde, die sober waren. Und zu AA zu gehen, war halt so ein Mittel, einfach die Möglichkeit zu haben, einen Raum zu haben, von dem ich wusste, da wissen die Leute, wovon ich rede, und dann darüber zu reden. So, das ist bei allen Problemen irgendwie einfach die Antwort. So, ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Freundin, die deren Oma ganz doll krank ist und die meinte, sie überlegt sich, so einer Trauergruppe anzuschließen, wo die Leute halt darüber reden, wie das ist, andere Leute zu verlieren durch Tod. Und weil ihr das immer krass hilft, wenn auch nur einer mal sagt, ja, bei meiner Oma war das auch so. Und das war genau die gleiche Geschichte. Und sie meinte, allein das zu wissen, dass jemand sagt, bei mir war das auch so, hilft schon total. Und das ist bei Alkohol aufhören genau das gleiche Ding. Das ist schon so ein riesen Asset, wenn du weißt, jemand hat den gleichen Shit erlebt. So.
Ja.
Wie ist denn, also du meintest ja, du hattest auch so wegen Anxiety und so, warst du auch quasi in Behandlung. Wie hat sich das, also ich war das auch. Und da habe ich aber, also Alkohol war halt immer auch damit so verknüpft. Also zum einen quasi Anxiety kurzfristig runterzuregeln. Dann natürlich danach hat man dann so einen Schub irgendwie durch einfach Stress von Alkohol. Aber auch so nüchterne Phase und so. Ich war auch mal irgendwie in Verhaltenstherapie und so. Und hast du da jetzt so im letzten Monat, hast du da was gemerkt, ob sich das verändert hat?
Bei solchen Themen fallen mir immer ganz viele Zitate von mir ein.
Auch gut.
Anxiety und Depression sind nicht dein Problem, sondern der scheiß Alkohol. Irgendwie so hat sie mal gesagt. Ja. ich habe halt, wann hatte ich denn meine ersten Panikattacken-Krams-Geschichten? Ich glaube vor über 10 Jahren. Und es war immer on und off. Hätte ich gewusst, dass Alkohol hilft, ich wusste es natürlich, aber ich wollte es nicht zugeben. Oder ich unterbewusst wollte ich lieber trinken, wie auch immer man das formulieren möchte. Aber ich habe quasi erst an den Baustellen gearbeitet. Klar hat Alkohol geholfen in der Panikattacke. Ist halt leider so. Das ist ja auch ein kurzfristiges Beruhigungsmittel. Mhm. Habe ich auch gemacht, mich betäubt. Ich habe es halt dann irgendwann so hingekriegt mit Therapie und wenn ich mehr getrunken habe, war es schlimmer, ganz klar. Wenn ich weniger getrunken habe oder gar nicht, war es so gut wie weg. Und ich kann dann halt auch besser mit mir arbeiten, mit Atmen und Links-Rechts-Koordination und der ganze Kram. Und ich weiß halt, dass mich das mein Leben lang so begleiten wird. Also ich bin mittlerweile dankbar, dass ich das habe. Weil wenn ich merke, dass meine Amygdala Alarm schlägt, stimmt irgendwas nicht, was ich selbst nicht bemerke. Also ich bin dann ganz klar in einer Überforderung oder ich kann emotional irgendwas gerade nicht greifen oder ich bin zu sehr in der Ratio, was auch immer es ist. Ich habe gelernt, dass es meine Freundin ist, die mir Gutes will, weil sie alarmiert mich, bevor Shit runtergeht. Und ja, mit also jetzt gerade geht's mir gut. Letztens war mir kurz wieder ein bisschen schwindelig. Da habe ich dann gemerkt, so, schalt mal einen Gang runter, Mäuschen. Und dann ist es okay. So. Es ist halt eine ständige Arbeit an mir selbst und Alkohol ist da einfach toxisch. Das hilft kurzfristig, hilft aber auch eine Xanax oder so. Oder spazieren gehen oder ein Bad nehmen oder was auch immer. Ich will jetzt keine Werbung machen für Beruhigungsmittel.
Ich wollte gerade sagen, es war witzig, dass das deine erste Option war hier im Sommer-Podcast. Ich kann auch andere Drogen nehmen.
Nee, okay, die Story dazu ist, ich habe immer eine im Portemonnaie seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Die ist wahrscheinlich schon abgelaufen. Aber in meinem Kopf hilft mir das zu wissen, falls irgendwas kommt, womit ich nicht umgehen kann, habe ich die Tablette da. Und allein das zu wissen, reicht mir. Ich brauche sie nicht. Mhm. Aber zu wissen, ich habe eine Xanax im Portemonnaie, die immer bei mir ist, das ist so eine Begleiterin, aber ich nütze sie halt nicht.
Witzig, ich habe das auch gemacht. Nach meiner ersten und einzigen Panikattacke, fällt mir jetzt gerade ein, habe ich das gemacht, das habe ich mit Anfang 20, hatte ich auch ewig, da war ich im Krankenhaus, die haben mir eine Tablette gegeben und eine zweite so für den Weg. Und diese zweite hatte ich dann irgendwie ein Jahr lang oder so immer dabei und habe die nie gebraucht und habe sie irgendwann weggeworfen.
Aber es ist witzig, wie das Unterbewusstsein da funktioniert, oder?
Ja, ist so ein Sicherheitsnetz.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, ich finde es halt voll krass, also wie so diese ganze Anxiety-Geschichte, gut, okay, ich muss das sagen, ich war auch zwischenzeitlich auf Antidepressiva, habe natürlich auf Antidepressiva auch weiter gesoffen, aber das, was man auf keinen Fall machen sollte. und ich glaube, ich habe die inzwischen abgesetzt, jetzt so nach anderthalb Jahren, aber Nüchternheit, ja, genau, aber dass ich wirklich gemerkt habe, wie so diese krasse Anxiety, die so einfach so überall ist, die sich auf gar nichts mehr bezieht, sondern einfach nur überall in einem drin und man fühlt sich einfach nur furchtbar, wie das einfach mit der Nüchternheit so krass abgenommen hat. So. Und das finde ich so interessant, weil muss ich auch gerade dran denken, weil du am Anfang auch meintest, so mit körperlicher Abhängigkeit und so. Also ich glaube ehrlich gesagt, man ist früher körperlich abhängig, als man glaubt, weil ja genau diese Anxiety, dieses Gefühl von irgendwas fehlt hier, ich brauche was, um so ein bisschen die Kanten weniger scharf zu machen oder so. Ich glaube, das ist ja schon sozusagen was unter Umständen auch was Körperliches, was der Alkohol dann beruhigt wieder so, ne? Ja. Also ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher, ich kann das jetzt auch nicht medizinisch belegen, aber das ist irgendwie so mein Gefühl. Du kannst? Okay.
Ich kann es. Das ist super toll, weil ich weiß das jetzt, weil ich mache ja gerade diesen Cartoon zum Thema Alkoholwirkweise und so. Und ich kann tatsächlich genau erklären, woher das kommt. Und zwar, es ist so, dass es gibt zwei wichtige Neurotransmittersysteme, die für die Entspannung und die Aufregung zuständig sind. Das ist einmal GABA, das ist entspannend, also wie so ein Beruhigungsmittel, und es ist Glutamat, das ist anregend. Das Glutamat hilft dir dabei, sozusagen wach zu sein, schnell zu sein, reaktionsstark zu sein. Und der Alkohol, der kommt jetzt und greift in diese beiden Systeme ein. Erstmal verstärkt er das GABA, das heißt, du wirst noch entspannter. Und dann auf der anderen Seite blockiert er die Glutamatrezeptoren, was heißt, dass Reizweiterleitung nicht mehr richtig stattfinden kann. Also der setzt sich als so ein Pfropfen auf diese Glutamatrezeptoren und verhindert, dass das Glutamat ankommen kann, also dass du sozusagen das Reize weitergeleitet werden können und dass du reaktionsschnell bist. Also alle Prozesse in deinem Gehirn laufen langsamer ab, weil du halt sozusagen künstlich entspannt wirst durch den Alkohol. Darauf reagiert das Gehirn langfristig und mittelfristig, indem es gegensteuert. Es bildet mehr Glutamatrezeptoren aus, die sozusagen die Glutamatreize verarbeiten sollen. Ne, weil die durch den Alkohol verstopfen, die funktionieren dann nicht mehr richtig, deswegen brauchst du mehr. Das Gehirn bildet ganz, ganz viele. Und wenn du jetzt den Alkohol weglässt, Und zwar in fortgeschrittenen Fällen reicht es schon über Nacht. Dann hast du ganz viele Glutamatrezeptoren und ganz viele Neurotransmitter, die da drauf einströmen. Aber du bist sozusagen überreguliert. Also du empfängst dann mehr Reize, als du verarbeiten kannst, weil du halt diese ganzen Extrarezeptoren gebildet hast. Und dadurch entsteht das Gefühl der Anxiety, der Nervosität, der Schlaflosigkeit. Und am Ende ist das auch verantwortlich für das Händezittern. Also an dem Händezittern, das ist dann letztendlich der letzte Beweis sozusagen, dass diese Abhängigkeit, und das ist ja durchaus eine körperliche Abhängigkeit, weil das eben die Strukturveränderung im Gehirn ist ja eine körperliche Reaktion auf diese Droge. So, und das ist der Grund. Das ist der Grund für Anxiety. Dass du
Ja. Mega spannend, weil nämlich dieses Ding mit körperlicher Abhängigkeit, das ist irgendwie, das ist das einzige, also das kenne ich als das große Signal, ne? Wenn deine Hände morgens zittern oder man kennt es in Filmen, der Chirurg ist, der Alkoholiker-Chirurg kann jetzt nicht mehr operieren, weil seine Hände zittern oder so, das ist die körperliche Abhängigkeit. Aber die, aber genau dieses Stadium davor, ne? Und das bezieht sich ja bei Alkohol auf alles Mögliche, dass genau dieses noch nicht so ganz Sichtbare, noch nicht so ganz Greifbare einfach auch nicht thematisiert wird.
Ja, bei euch wird es thematisiert. Deswegen finde ich das ja so cool, was ihr macht.
Ja, das ist ja auch letztendlich der Grund, ne? Dass man diese Lücke schließen muss, dass wir diese Lücke schließen mit all den anderen Leuten, die das auch machen und die ja hoffentlich täglich mehr werden. Genau.
Mich würde jetzt noch interessieren, was sind denn so Sachen, die dir helfen, die dich stabilisieren, wo du das Gefühl hast, das macht das Nüchternsein irgendwie einfacher oder so? Hast du da so Strategien?
Na, zum einen, was ich vorhin erklärt hatte, ich habe es mir vorgenommen und das ist dann so. Ich habe ganz viel Vorarbeit geleistet, indem ich mir tatsächlich ganz einfach, in Anführungsstrichen, Mias Blog durchgelesen habe, weil das einfach für mich verständlich geschrieben ist und der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, nochmal deutlich wird. Ich liebe die Arbeit mit inneren Anteilen. Also wenn ich merke, dass da so ein Anteil hochkommt, der sagt, so ein Gläschen, warum nicht? Ist doch nur eins und so. Weiß ich, dass mein Gehirn mich verarscht. Dann kommt der andere Part, der stark ist, weil er nüchtern ist und Kraft hat und gut ist. Der sagt, quatsch dich mal aus. Darfst gerne hier kurz einen Anteil haben, aber dann hält man wieder die Fresse und verpiss dich. Und klingt so banal, aber es funktioniert für mich, weil ich weiß, mein Gehirn verarscht mich. Ich weiß, das ist die Suchtstruktur. Und Mia hat mir versprochen, das dauert 4 bis 6 Wochen, dass das weggeht.
Oh Gott, das hätte ich nicht tun sollen. Was für ein Quatsch.
Ich glaube, was mir auch hilft und was mir jetzt klar geworden ist, die letzten Monate, was du auch vorhin beschrieben hattest, Mika, mit der Sober Circle und Umgebung und Freunde, ich habe mir sehr wahrscheinlich schon die letzten Jahre unbewusst Leute rausgesucht, die nicht trinken oder sehr wenig trinken, die einfach kein Problem mit Alkohol haben. So, die können mit mir auch ins Restaurant gehen und da wird ein Ingwertee bestellt oder so. Mhm. Mia, du bist nüchtern, trinkst gar nicht. Eine gute Freundin von mir, mit der ich fast täglich zusammenhänge, die nippelt an einem Alster, weiß ich nicht, 3 Stunden. Einmal im Monat, wenn überhaupt.
Solche Leute habe ich nie verstanden.
Ja, ich auch nicht. Weil es schmeckt ja dann gar nicht. Also es schmeckt auch so nicht, aber es ist ja dann irgendwie abgestanden und warm und so. Aber naja, also da ist ganz klar, da geht es nicht um Alkohol. Das ist halt eine Routinegeschichte oder wie auch immer. Die ganzen, da habt ihr, glaube ich, auch mal ich habe irgendwann mal in euren Podcast reingehört, da hattet ihr auch darüber geredet. So die ganzen Saufbuddies aus den 20ern, die gibt's nicht mehr, die haben sie von alleine aussortiert. Also ich bin schon lange nicht mehr in eine Bar zum Saufen gegangen, weil ich das einfach eklig fand und das dann nach Hause kommen, man hat so viel Geld ausgegeben, irgendwie die Nummer gegeben an jemanden, den man gar nicht möchte oder irgendwelche komischen Storys. Das hat sich dann geschiftet zum alleine zu Hause trinken. Also nicht, dass es gut ist, aber dadurch hat sich das schon mal einfach von alleine erledigt, dass ich diese Leute nicht mehr in meinem Umfeld habe. Mhm. Und was meine ganz persönliche Geschichte, glaube ich, ist, ich habe aus der Suchtberatung, glaube ich, herausgehört, dass Leute das generell statistisch gesehen anders machen. Bevor ich nüchtern geworden bin, habe ich allen Bescheid gesagt. Allen meinen Freunden, meiner Family. Ich habe allen gesagt, ey Leute, ich habe eingesehen, ich habe ein Problem. Ich mache jetzt hier eine stationäre Geschichte damals noch. Friss oder stirb. So, wenn ihr damit nicht klarkommt, dann, also damit habe ich nicht gerechnet, aber so als Backup im Kopf hatte ich, okay, falls da mir jemand nicht mit klarkommen sollte, dass ich ein Suchtproblem habe, dann gehören die halt nicht mehr zu meinem Freundeskreis. Hat sich natürlich nicht so ergeben. Im Gegenteil, alle haben gesagt, oh Joe, endlich. Schön, dass du das machst. Toll. Ich sehe dich seit Jahren schon leiden. Ich sehe dich seit Jahren zu viel Alkohol trinken. Du bist immer die, die den crazy shit macht, wenn wir weggehen oder wenn wir uns treffen oder irgendwie komische Sachen erzählt. Oder ich bin auch so fies witzig, wenn ich trinke. Ich stichel dann gerne. So, und das mag ich an mir auch nicht. Und alle haben gesagt, vollste Unterstützung, wenn du was brauchst, ruf an, wie auch immer. Und das hat mir super geholfen zu wissen, ich habe da ein Netzwerk an Leuten, die das alle verstehen, mehr oder weniger. Also jeder, ne, je nachdem, welche Geschichte sie mit Alkohol erlebt haben, Umkreis oder selbst. Ich hatte halt dort Unterstützung einfach. Ich wusste, okay, wenn irgendwas ist, sind die mir auch nicht böse. Wenn ich jetzt ich sag nicht Rückfall, ich sage gerne Stolperfall, wenn ich jetzt einen Stolperfall habe, so wie Holly Whittaker das beschrieben hat, dann hat noch was gefehlt, dann ist es okay. So, Lernen passiert durch Fehler machen und irgendwann wird es halt besser, es wird ja nicht schlechter. So, man kann ja nur dazu lernen, wir sind ja so gepolt. Das hat mir geholfen und einfach, ich gucke mich jeden Tag im Spiegel an und analysiere meine Haut. Ich habe noch ganz viel Literatur von mir hier, aber das ist gerade noch nicht so der Zeitpunkt. Habe ich ja vorhin kurz beschrieben. So einmal die Woche hardcore damit auseinandersetzen, aber dann den Rest Step by Step. Und jetzt die Suchttherapie als Begleitung. Mal gucken, was das ist. Aber ich fühle mich insgesamt besser, wenn ich einen Therapeut oder Therapeutin habe als Begleitung im Leben. Weil, wie gesagt, da sind noch andere Geschichten, unabhängig vom naja, unabhängig, haha. So wirklich unabhängig vom Alkohol ist es nicht. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch angefangen, zu viel zu trinken. Aber ich fühle mich sicherer, besser, wenn ich da Begleitung habe.
Voll, das ist sehr schlau.
Ja, voll.
Denke ich auch, langfristig. So. Bei der Suchtberatung habe ich so auch so ein paar Sachen gelernt an Strategien. Da sind wir wieder beim Problemorientierten und Ressourcenorientierten. Ganz viele Mädels, die schon Therapie gemacht hatten, irgendwann mal, die hatten so ein Tagebuch auf Schemen, habe ich es genannt. Die haben sich auf einem Zettel aufgeschrieben, was sie alles jemals Schlechtes und Fürchterliches in ihrem Leben betrunken getan haben.
Das ist Inventur. So. Das ist so 12
Schritte. Ich wollte gerade sagen, ja. AA.
Ja. Ja, das ist AA.
Und ich weiß ja, so, ich habe immer gedacht, ja, ich dachte halt so, oh mein Gott, weil die machen das, also die haben das in ihrem Portemonnaie mitgeführt und wenn sie getriggert wurden, wenn sie am Späti vorbeilaufen, haben sie den Zettel rausgeholt, haben sie erzählt und sich das durchgelesen, wo ich dachte, krass, Alter, psychologisch gesehen machst du es dir damit doppelt schwer, dreifach, fünffach schwer, wenn du eh schon in der schlechten Verfassung gerade bist und dir dann noch schlechten Shit reinziehst. Kämpfst du 10-fach, um da wieder rauszukommen?
Ich habe das auch gemacht.
Was habe ich dann?
Ich weiß ja, was ich gemacht habe.
Ach, als du noch getrunken hast, okay.
Nee, als ich noch getrunken habe, da habe ich mir oft, also ich habe mir relativ häufig, ich finde auch immer wieder so einen Text in meinem Telefon oder in meinen Notizen irgendwo, relativ häufig aufgeschrieben, so was alles scheiße ist, sozusagen. Wie schlimm mein Leben ist und guck dir das doch mal an, wie grauenvoll und keine Ahnung, willst du das wirklich und so. Immer, wenn ich mich schlecht gefühlt habe. Hat aber, surprise, nie geholfen, mich davor zu bewahren, zu trinken.
Ja, aber ich verstehe auch das Konzept, ehrlich gesagt. Also, weil wenn sozusagen du Alkohol benutzt, um schlechte Gefühle runterzuregeln und das sozusagen dein Coping-Mechanism ist, warum fügt man sich dann schlechte Gefühle zu? Also, dann will man ja noch viel mehr trinken. Also, ich habe auch, deswegen sind halt auch, finde ich, diese ganzen Abschreckungskampagnen oder so, ne? Also, bei mir hat sowas wie, die Schäden von Alkohol durchzulesen oder was passiert, wenn die Leber kaputt ist oder so, das hat bei mir eher dazu geführt, dass ich trinken wollte oder dann auch getan habe, so. Während wenn sozusagen, was mich motiviert hat, waren die ganzen Benefits, die man hat, wenn man es weglässt. Das habe ich am Anfang ganz, ganz viel gemacht. Ich habe mir ständig durchgelesen, okay, nach 3 Tagen keinen Alkohol, dann kann man schon das und das sehen. Und dann regeneriert sich, die Leber. Und dann passiert dieses und jenes und so. Das hat mir geholfen. Aber nicht dieses Abschrecken, weil ich eben genau die schlechten Gefühle ja wegmachen wollte mit Alkohol. So.
Absolut, ja. Ich habe mich darüber mit ein paar Leuten unterhalten, weil ich kenne jetzt mittlerweile auch ein paar andere Soberleute. Einfach, wie gesagt, vorhin, wie ich erzählt hatte, durch Zufall. Ich habe einen Kumpelfreund, der seit 20 Jahren nicht trinkt. Und der hat mir irgendwann mal erzählt, wie das bei ihm so war. Und dann kamen wir auch genau das mit Klinik und Entzug und so ein Kram. Und er meinte auch, die haben ihn, wie war denn das, in der Gruppe Bilder gezeigt von der Leber, von der fortgeschrittenen Zirrhose und so ein Kram. Oh Gott. Der konnte damit null was anfangen. Also das ist halt irgendwie anscheinend das klassische altbackene Therapiesystem, was wir hier in Deutschland haben, was mir einfach nichts bringt. Und ich habe das genau wie du gemacht, Mika. Ich habe das umgedreht und habe mir Notizen gemacht, so eine fortführende Liste hier. Die ist noch nicht ganz so voll. Das ist halt immer so phasenweise, wo ich aufgeschrieben habe. Pro Sober heißt die Liste. Was ist geiler, wenn ich nicht trinke? Weil das, mir das in Erinnerung zu rufen, was geiler ist, weil ich es ja schon kenne, das denke ich mir so, ja, positiv, geil. So. Und ich bin jetzt hier keine Öko-positiv, wir umarmen uns alle Tante. Aber das hilft mir. So, allein dieses, ne, ich habe keine Fahne mehr. Wie oft habe ich mich geschämt? Ich habe keine Fahne mehr. Ich kann Leuten näher kommen, wenn ich, also jetzt mit Corona, okay, aber ich kann Leuten näher kommen. Ich kann was lesen mit jemandem zusammen oder so. Hier, ganz klar, an erster Stelle Haut und Falten. Halt all so ein Kram. Ich schwitze besser. Kennt ihr das, wie man vom Alkohol das so eklig schwitzt?
Geil. Das, ey, Mika, das drucken wir auf unsere ersten Batch auf T-Shirts. Ich schwitze besser.
Schwitze besser?
So, dafür. Ich total gut.
Sober, besser schwitzen.
Ja, es riecht anders und es fühlt sich anders an. Ja, so. Voll. Ich weiß noch, wie mein Kreislauf gepumpt hat und ich habe geschwitzt wie so eine 80-Jährige mit Asthma. So. Besser schlafen, alter Kram. Oder einer meiner Lieblingspunkte ist auch klare Entscheidungen treffen, auch wenn sie sich als Irrtum entpuppen können.
Wie nochmal?
Was nochmal?
Klare Entscheidungen treffen können, auch wenn sie sich als Irrtum entwickeln können.
Das ist schon advanced.
Ja, weil, ja, so mein romantisiertes Bild von nüchtern sein, ich werde nicht immer kluge Entscheidungen treffen, aber ich treffe sie bewusst, auch wenn sie falsch sind. So, das ist dann aber okay.
Man kann dann auch mit den Konsequenzen einfach viel besser leben und umgehen, wenn sie falsch sind.
Ja, ich finde auch, wenn man sich halt bei einer Entscheidung, oder das ist so ein bisschen das, was ich mir sage, wenn ich irgendwie vor einer Entscheidung stehe, dass ich sozusagen versuche, die Entscheidung zu treffen, die mit den Informationen, die ich jetzt habe, die vermutlich beste ist. So, und mir dann auch, weil dann kann es sein, dass es sich herausstellt, dass mir vielleicht auch eine Information gefehlt hat oder so. Aber ich habe sozusagen auf der Basis dessen, was ich weiß, das ist schon ein bisschen wissenschaftliches Denken eigentlich, ne? Auf der Basis dessen, was ich weiß, habe ich die mir bestmögliche Annahme getroffen, sozusagen. Und kann ich mit mir okay sein. So.
Ja. Absolut, da ist auch ganz stark das Thema Verzeihen dran verknüpft. Auch eins meiner großen Themen. So, Verzeihen fällt mir unheimlich schwer, aber ich glaube, das ist Schlüssel zu einem guten Leben. So, also ich kann mein Leben lang meine Eltern dafür verurteilen, dass sie scheiß Entscheidung getroffen haben. Aber sie haben die Entscheidung mit dem Wissen, was sie in diesem Moment hatten, ob jetzt nüchtern, betrunken, wie auch immer, was da für Adjektive fallen können. Sie haben die Entscheidung so getroffen. Punkt. So, kann man nicht ändern. Also ich kann es nicht, also keiner kann das ändern jetzt in der Gegenwart und auch nicht in der Zukunft. Das ist Vergangenheit. Das war halt so. Verzeihen.
Ja, ich meine, seinen Eltern zu verzeihen, heißt ja auch nicht unbedingt, dass man mit denen okay sein muss. Ne? Heißt noch nicht mal, dass man mit denen reden oder zu tun haben muss. Ne? Das Verzeihen, das macht man ja schon auch irgendwie so ein bisschen für sich selbst, für den eigenen Frieden.
Ja, also meine Eltern haben damit nichts zu tun, die wissen davon auch gar nichts so. Das sind ja meine Gedanken. Sie können es ja auch, also sie sind halt so, wie sie sind. Ne? Also ich werde die jetzt auch nicht ändern, das ist auch nicht mein Ziel oder Sinn und Zweck. Ich kann halt nur gucken für mich, wie viel Kontakt möchte ich oder möchte ich überhaupt Kontakt? So wie sie sind.
Ja, das ist, ich nehme an, das ist ja auch so ein, also das Co-Abhängigkeits- Thema sozusagen, ne, dass man halt Grenzen zieht und für sich selber Konsequenzen zieht und eben nicht versucht, Konsequenzen an das Verhalten der anderen zu knüpfen, sozusagen. Ja. Weißt du, wie ich, also...
Mhm. Ja, also ich spiele die Rolle nicht mehr der Co-Abhängigen. Daran hat sich meine Mutter natürlich gewöhnt über 33 Jahre. Mhm. Und ich habe den Kontakt dann irgendwann abgebrochen, weil wir wissen ja alle, dass man einem Alkoholiker nicht helfen kann. So, außer er will oder sie will. Mhm. So, das habe ich dann irgendwann schmerzhaft eingesehen und dachte, okay, c'est la vie. Ich kann es nicht ändern. Und selbst wenn sie jetzt nüchtern werden würde, hat meine Therapeutin mal irgendwann zu mir gesagt, Frau, hätten Sie denn Lust, eine 60-jährige Frau kennenzulernen? Und ich dachte, wow, krass, ich liebe meine Therapeutin. So ein simpler Satz, aber für mich ist der so, der hat so viel Tiefgang, weil sie war halt, ja, also ne, Thema Mutter, wenn jemand das ganze Leben lang nur säuft, wer ist denn diese Person überhaupt? Ich kenne sie ja gar nicht, sie kennt sich ja selbst nicht.
Ja, das ist so. Das Gefühl hatte ich bei meinem Vater auch. Ich habe neulich mit jemandem drüber geredet, mit Freundinnen, wie das eigentlich ist, dass mein Vater tot ist und ob das irgendwie mich schmerzt oder so. Und das ist echt so, sein Tod war überhaupt nicht das Schlimmste, was in unserer Beziehung irgendwie vorgefallen ist oder was für mich irgendwie ihn als Vater hat verschwinden lassen, sondern das hat schon viel früher stattgefunden. Mhm. Durch seine Sucht einfach. Also der war nicht zugänglich für mich und auch nicht für andere Leute. Also und höchstwahrscheinlich für sich selber sowieso erst recht nicht. Ne? Also das stimmt, man kennt die Leute nicht wirklich, weil die Sucht, gerade wenn sie so stark ausgeprägt ist, so hohe Mauern errichtet, dass man gar nicht wirklich eine Beziehung haben kann.
Ja. Na, oder halt so eine Co-Abhängigkeitsbeziehung, ne? Oder halt eine Fake-Beziehung. Also ich bin ja in meine Rolle geschlüpft.
Ja.
So, die sich halt entwickelt hat, die ich ja gar nicht bewusst gestalten konnte als Kind, Jugendliche. In den 20ern war mir das ja alles nicht bewusst.
Ja.
Bis ich dann irgendwann geschnallt habe und dachte, Alter, raus hier, das tut hier nicht gut. Das ist grenzüberschreitend, das ist schlecht. Ich habe keinen Bock, hier Flaschen für jemanden wegzubringen. So die typischen Co-Abhängigkeitsgeschichten, ne?
Ja. So, deine Mutter hat dich so eingespannt sozusagen als Kind. Okay.
Ja. Und ja, der ihre Komplizen so.
Ja. Und wie war denn dann das Verhältnis zu deinem eigenen Trinken? Hattest du oder hast du das irgendwie reflektiert, was mit deiner Mutter los ist?
Ganz, ganz lange nicht, weil sie nicht tagsüber getrunken hat, weil sie nur abends getrunken hat, weil sie funktioniert hat, weil sie gearbeitet hat, weil wir Essen auf dem Tisch hatten, bla 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 bla. Natürlich der Klassiker, sie ist ja keine Alkoholikerin, weil sie mischt ja Weißwein mit Wasser.
Das eine
so bin ich aufgewachsen.
Scheiße.
Genau. So bin ich aufgewachsen. So mit Alkoholikerregeln. Erst ab 18 Uhr oder im Winter, wenn es dunkel ist. Und das Witzige ist, ich habe genau die gleichen beschissenen Regeln übernommen.
Ja.
Das ist mir jetzt mit meiner Sozialarbeiterin aufgefallen, wo ich dachte, alter Scheiter, du hast die gleichen bescheuerten Alkoholikerregeln.
Ja, klar. Ist ja auch klar, dass man die dann hat.
Also nur Weißwein, erst ab 18 Uhr, nie mehr als 2 Flaschen auf einmal im Supermarkt kaufen, immer zu einem anderen Supermarkt. Also so diese ganzen, ne, Beschaffungs- und Entsorgungsstrategien, bis ich irgendwann geschnallt habe, so, oh Gott. Das will ich nicht. Und auf der psychischen Ebene habe ich lange für mich schon gesagt, auch mit meinem Klinikaufenthalt, ich will nicht so werden wie meine Mutter. Bis ich irgendwann geschnallt habe für mich, scheiße, das musst du ändern, Joe. Das Konzept haut nicht hin, weil wenn du nicht so werden willst wie deine Mutter, wer bist du dann und wer möchtest du werden? Das habe ich dann geändert in, ich möchte so werden, wie ich bin oder wer ich bin. Also ich möchte ich sein. Weil wenn ich nicht nur so sein möchte, nicht so sein möchte wie jemand anderes, dann ist es ja so eine Anti-Entwicklung irgendwie, so eine Protestgeschichte, weil natürlich habe ich auch Eigenschaften von ihr. Dafür kann ich mich ja nicht selbst verurteilen.
Hm.
So.
Ja, es ist wieder der Blick nach vorne anstatt der Blick zurück. Also das sozusagen das Lösungsorientierte statt dieses Problemorientierte. Das ist ja genau das Gleiche, ne?
Stimmt, ja.
Ja, und ja auch die Frage, um was ist, was ist das, worum man sich dreht, ne? Also nicht so werden wie XY, dann dreht es sich ja um XY so. Genau. Nicht den quasi und jetzt den Alkohol, ne? So, dann dreht man sich um den Alkohol, statt zu sagen, die Nüchternheit oder die Selbstbestimmung oder so, ne? Es ist immer ja. So die Frage, was ist so der Bezugspunkt für die eigenen Gedanken?
Es war natürlich eine Entwicklung, ne? Das kam nicht von heute auf morgen. Das war mit ganz viel Schmerz und Gedanken und Therapie und Nachdenken und bla bla verbunden. So, aber um nochmal zurück auf eine Frage zu kommen hier. Dadurch, dass meine Mutter halt getrunken hat und ich das mir angucken musste, durfte, sollte, wie auch immer, habe ich lange keinen Alkohol getrunken tatsächlich. So, also ich glaube, ich hatte mein erstes Glas Wein mit 16 oder so, was bei uns auf dem Land spät war. Also die ersten waren so mit 12, 13, mit Eintritt in die Pubertät war es zumindest schon einmal besoffen.
So. Ja.
Und ich fand das auch eklig, weil ich habe diesen Kontrollverlust gemerkt. Und damals hatte man, da haben wir zwei Schlücke gereicht und ich war angetipsert. Ich war quasi noch frisch und unverbraucht. Und hab dann, das war mir irgendwie nichts. Ich wollte das nicht, weil ich weiß, wie meine Mutter reagiert, wenn sie Alkohol trinkt. Ja? Ja. Ganzen Tag ist es so ein Depri-Klos und dann trinkt sie einen Schluck und alles ist happy peppy und sie erzählt und machte, wo ich mir dachte, was ist denn nun los? So. Mhm. Von der Säule in eine Komikerin, so in Anführungsstrichen. Mhm. So, ich habe das immer nicht kapiert und fand das gruselig und fand das eklig. Hat sie natürlich dann irgendwann geschiftet und ich habe die gleichen Strategien angewandt wie sie, nehme ich an. Ich weiß nicht, warum sie trinkt, aber ich nehme auch an, ja. Um zu betäuben oder sich zu fühlen oder abzuschalten, wie auch immer.
Ja, es ist ja auch, ist verrückt, ne? Dass Kinder finden ja sowieso eigentlich betrunkene Leute immer schlimm. Mhm. Also Kinder checken das ja auch sofort. Du hast so einen sechsten Sinn, wenn du ein Kind bist, für irgendwie so veränderte Bewusstseinszustände und so bei Erwachsenen. Und das findest du eigentlich immer scheiße. Immer. Mhm. Und dann, und dann wächst man da so rein und wendet die gleichen Strategien an. Das ist eigentlich auch total verrückt.
Ja.
Du wirst ja auch als Kind, also so, zumindest was ich auch so aus von Freunden auch kenne, du wirst ja als Kind, wenn deine Eltern abhängig sind, ja auch so übelst krass gegaslightet, ne? Also dieses, ja, das ist eigentlich kein Problem und das ist, ne, du spürst, du auf der einen Ebene spürst du, es ist ein Problem und es ist verunsichernd und es ist auf ganz, ganz vielen Ebenen halt irgendwie Mindfuck. Und dann ist aber quasi die erwachsene Stimme, die dir sagt, ja, es ist aber kein Problem. So, aber man darf trotzdem nicht drüber reden. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ob sozusagen, es ist ja auch so ein ganz bekanntes Muster, dass sozusagen Kinder dann damit so reingeholt werden, dass sie das auch nach außen verschweigen müssen und das nach außen hin gedeckelt wird und so und den Anstand bewahren. Ich weiß nicht, wie war das bei euch? Durftet ihr drüber sprechen oder gab es da Regeln?
Ah, da gab es verschiedene Phasen. Als ich noch nicht in der Pubertät war oder gerade so zur Schwelle zur Pubertät, da habe ich tatsächlich mal externe Hilfe gesucht. Also ich war irgendwie bei den Caritas, bei der Suchtberatung, habe gesagt, hier, meine Mutter hat Probleme mit, sorry, mit Alkohol, ich brauche Hilfe. Da haben die mir nur damals gesagt, naja, wenn sie nicht selbst kommt, können wir nichts machen. Da dachte ich, okay, alles klar. Dann bin ich zum Jugendamt und habe denen gesagt, na, mir geht zu Hause nicht so gut, meine Mutter trinkt. Da gab es die Antwort, also das ist jetzt so meine Erinnerung, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber es ist sehr schwarz und weiß in meiner Erinnerung. Die haben mir so nach dem Motto, gesagt, haben Sie jeden Tag Essen auf dem Tisch? Da habe ich gesagt, ja, na dann ist doch alles in Ordnung.
What?
Also wir müssen jetzt auch dazu sagen, das war in den 90ern, Mitte, Ende 90er. Also da gab es halt nur, ne? So, du musst geschlagen werden, bevor was passiert, oder du musst mit dreckigen oder ohne Klamotten in die Schule kommen oder sowas. So, da gab es halt nur genau wie dieser Penner unter der Brücke. So, emotionale Vernachlässigung ist ja bis heute noch so ein Thema, was auch nicht wirklich, glaube ich, in den Gesetzen verankert ist. Da habe ich versucht, ihr zu helfen, weil das habe ich auch erst viele, viele Jahre später kapiert. Meine Oma, die Mutter von meiner Mutter, kam immer zu mir und meinte, ach Kindchen, trinkt die Mutti immer noch so viel? Guck doch mal und pass auf sie auf.
Oh Gott.
Was macht ein 12-jähriges Kind? Sucht Hilfe.
Ja.
Also bin ich dadurch in diese Co-Abhängigkeit geschlittert. Ne? Die Flaschen müssen mal wieder weggebracht werden. Dann so mit 13, 14, 15 sonntags kam sie dann zum Anschleimen, weil sie natürlich nur eine Flasche geholt hat für Samstag und nicht noch eine für Sonntag. Zwei auf einmal kauft man nicht. Ach, Jo, magst du nicht für mich zur Tankstelle gehen? Du weißt doch, welchen Wein ich trinke. Hier hast du Geld. Und das war halt auf dem Land kein Problem. Da gehst du halt als 14-Jährige zur Tanke und holst eine Flasche Wein für die Mutter.
War bei uns auch so.
Da hat keiner nach dem Ausweis oder irgendwas gefragt. Und die hat halt so lange rumgekratzt, bis ich es gemacht habe. Wenn ich das versucht habe, durchzuziehen, es nicht zu machen, wurde sie grantig. Und aggressiv. Du machst nie was für mich. Warum kannst du nicht mal? Und ich habe so viel mit 3 Kindern. Ich habe noch 2 Brüder, jüngere. Ich habe so viel mit den Kindern. Also ich habe da auch ein Stück weit den Partner ersetzt, weil mein Vater ist irgendwann abgehauen, weil er keinen Bock mehr hatte, die Co-Abhängigkeit zu unterstützen oder die Co-Abhängigkeit mitzuspielen. Das war dann die Phase. Und als ich dann ein bisschen älter wurde, habe ich, also da war ich dann, glaube ich, auch schon nicht mehr dort, habe ich nicht mehr dort gelebt, habe ich mitgetrunken aus Höflichkeit, weil ich dachte, ich muss auch trinken. So, und dann kam von ihr die Sachen, du trinkst so viel. Warum trinkst denn du so viel?
Wow. Was?
Fuck. Ja.
Das ist ja krass.
Weil sie trinkt ja nur, also sie verträgt auch nicht so viel. Ich glaube, weil sie irgendein Medikament nimmt gegen Bluthochdruck oder irgendwas. Also nach einer Flasche ist die rotzbesoffen.
Okay.
Boah, was?
Und wenn ich denn damals noch Rotwein getrunken habe, boah, trinkst du viel. Also null irgendwie, wo ich dann dachte, so, ich trinke jetzt wegen dir hier mit, weil ich weiß nicht, wie ich sonst den Abend mit dir überstehen soll, weil wenn du nicht trinkst, bist du langweilig und doof. Und dann fingen sie an zu heulen, wenn es zu viel, oh, das war halt, ja, anstrengend.
Die hat das total projiziert. Ich kannte diese Story gar nicht, das ist echt crazy. Die hat es so
total manipulativ.
Die hat es genommen und einfach komplett auf ihre Tochter projiziert und dann hat sie sich mit sich selber gestritten über ihre Tochter. Das ist echt, das ist so fucked up.
Meine Deswegen habe ich auch den Kontakt abgebrochen irgendwann, weil ich habe da keinen Bock mehr drauf gehabt. Egal, was ich gemacht habe, alles war falsch. Oder auch, wenn ich die Flaschen dann weggebracht habe, mach das mal nicht so auffällig. Ich sag, wie soll ich es sonst machen, außer in Tüten packen und ins Auto packen? Anders geht's nicht. Und bring mal nicht gegenüber in die Glascontainer, fahr mal da und dorthin.
Krass.
Ja, also super abgefuckt so. Aber ja, deswegen, ich wollte immer nicht so werden wie sie. Werde ich auch nicht. Ich werde so mein Leben gestalten, wie ich das möchte.
Ja.
Weißt du, also erinnerst du dich denn noch dran, wann, also ich könnte es jetzt für mich selber, glaube ich, auch nicht sagen, aber also deswegen ist es jetzt so eine voll offene Frage, wann sozusagen das Trinken so ein Stück weit, ich wollte jetzt gerade sagen, die Unschuld, also nicht mehr unschuldig war, aber es war es ja eigentlich wahrscheinlich dann nie wirklich, also weil Trinken immer irgendwie behaftet war. Deswegen ist es gerade irgendwie eine, ich finde es gerade total schwierig, das irgendwie so zu formulieren, weil also ne, ich hätte jetzt gesagt, okay, wann bei mir kam es so, dass ich irgendwie Alkohol benutzt habe, dass ich halt mich selber gefragt habe, so, das könnte jetzt vielleicht problematisch sein, ich sollte mal wieder ein bisschen weniger und so. Und gab es das überhaupt bei dir, dass sozusagen Trinken unbeschwert war?
In den ganz, ganz, ganz frühen Anfängen, wo das wirklich nur am Wochenende war. Weil es war denn doch auch schon, ich meine, ich komme aus MacPom, ja, 90er Jahre, Tristesse, grau, langweilig, Ossis, so altbackene Ossis und so. Da haben wir uns dann halt irgendwann später auch irgendwie so Rosenthaler Kadaka für, eine Mark, 2 Mark aus dem Supermarkt geholt und dann irgendwie mit diesem Ekelzeugs im Park betrunken, weil wir es einfach nicht ausgehalten haben. Weil das war so eine schreckliche Atmosphäre und sich mal kurz wegbeamen mit irgendwas war halt, ja, das war halt eine Strategie, um da irgendwie zu überleben. Ich bin ja dann auch irgendwann nach Berlin gezogen und habe mein Abi dann ja in Berlin gemacht. Ich habe dann irgendwann halt gemerkt, schon relativ früh, so, du hast dir jetzt noch was bestellt, die anderen nippen noch an ihrem Glas, du bist schon durch mit deinem Glas. Ich habe halt was gegessen, die noch nicht. Also gab es halt dann immer irgendwelche Ausreden, ja, ich habe ja lange nicht mehr getrunken, ich will jetzt Party machen oder irgendwas gab es halt immer und es war mir halt irgendwie schon klar, aber ich habe es halt weggedrängt, weil dann habe ich nicht unter der Woche getrunken. Oder nur mit Leuten, nicht alleine. Dann gab es Phasen, wo ich alleine getrunken habe. Dann wieder Phasen, wo ich nicht getrunken habe. Dann später gab es Stress im Job. Ich habe ja auch mal in Irland gelebt.
Ach cool, ich auch.
Ach cool, in Dublin.
Ich habe in so einem Dorf gewohnt. Das liegt zwischen Dublin und Belfast an der nordirischen Grenze. So ein Stückchen hinter Drogheda.
So richtig Dorf. Krass.
Ja, Kleinstadt. Also ich bin in Dublin geboren tatsächlich, aber ich habe keine Erinnerungen dran. Dann bin ich quasi im Studium nochmal genau dann nach Dundalk und habe da ein bisschen studiert, aber eigentlich habe ich eher in der Kneipe gearbeitet und habe viel gesoffen mit Musikern.
Ich würde sagen, das ist dort Volkssport, also Alkohol in Irland. Und ich erkenne sie ja durch meine Mutter. Ich habe schon immer gesehen, wer wie, wo, wann ein Problem mit Alkohol hat. Je nachdem, was sie trinken, wie schnell sie trinken, wie oft sie trinken. Das läuft immer noch unbewusst, es lief immer unbewusst ab. Diese Sensoren habe ich halt durch meine Mutter. Und da war halt klar, Freitag nach der Arbeit, ab in den Pub. So.
Und Bier, dann mit Dringlichkeit.
Absolut, ne? So, da wurde dann auch früher Schluss gemacht und alle Leute versammeln sich dann und wer trinkt mehr? Also, da habe ich gar nicht mehr als die anderen getrunken, weil die trinken noch mehr als ich, weil das einfach wahnsinnig ist, wie viel die trinken. Das Ziel war, so besoffen zu sein, dass man Blackout hat. Das war das Ziel der Iren. So, und das jedes Mal. Irgendeiner musste über die Stränge schlagen, damit es eine coole Nacht war. Und ich meine, die haben ja auch Sperrstunde, ne? Also, du musst dann halt auch noch die letzten 5 Runden kurz vor, weiß ich nicht, 11 oder so bestellen, die dir dann hinterknallst, damit du schön nach Hause torkelst, vielleicht noch einpinkelst oder jemanden mit nach Hause nimmst, was auch immer für komische Geschichten da alles passiert sind.
Die haben ja auch das Rundenprinzip. Das ist so, wenn man dann als, ich sag mal, junge Frau in so einer Runde mit so 4 mittelalten Männern steckt, ne, also und man ja sozusagen, man muss sich ja immer der Person anpassen, die am schnellsten trinkt, weil sonst hast du irgendwann 2, 3 Bier vor dir stehen und die nächste Runde kommt schon wieder. Das heißt, du musst mithalten. Das ist ja sozusagen auch ein soziales Instrument, um das Trinklevel bei allen quasi ordentlich nach oben zu schrauben. Und dieser Lock-in in Dundalk, als ich da in dieser Kneipe gearbeitet habe, der Lock-in war ja dann immer, okay, die meisten Leute sind dann raus und dann wird aber erst nochmal richtig weiter gesoffen, und zwar bis 5 Uhr morgens. So. Und dann hat man immer das Gefühl, es könnte gleich vorbei sein. Gleich könnten, gut, ich war ja selber, stand ja selber hinter der Bar, aber ne, gleich könnte irgendwie hier jemand sagen, ist jetzt Ende. Und das heißt, du spekulierst immer darauf, dass das jetzt der letzte Drink ist. Und das,
ein schrecklicher Ort. Irland, oh Gott.
Also keine Ahnung, wie hoch da die Suchtrate ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, sehr, sehr hoch. Es gehört also halt dazu und es fällt nicht auf.
Und das ist halt, also das war in meinem Freundeskreis da auch so, die meisten, also der Pub ist halt das Wohnzimmer, da triffst du dich halt. Und ich habe irgendwie mal einmal, ich habe halt auch in so einem, weiß nicht, Student Housing irgendwie gewohnt und habe dann mal so zum Essen eingeladen, so 2, 3 irische Freunde. Und die meinten so, hä, krass, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei jemandem zu Hause war und da irgendwie man was zusammen gegessen hat oder so. Ne? Sachen, die halt hier ein bisschen schon für mich normal sind, dass ich mal meine Freundin zu mir nach Hause einlade, waren da halt so total das Novum, weil du dich halt einfach immer in der Kneipe triffst. So. Und wenn du nicht in die Kneipe gehst, dann ich habe auch meine kompletten sozialen Kontakte waren komplett um die Kneipe drum zentriert.
Ja. Let's go to the pub.
Ja, the pub.
Genau. The pub. Ja, da ist ja auch halt jung und alt. Ne? Da springen Kinder rum, Rentner, Businessleute, Studenten, da ist das ist ja nicht so wie hier, dass sich da alles zentriert, weiß ich nicht, 20 bis 30 und das ist dann die Ü40-Bar und die Ü50-Disco oder so. Da trifft sich halt alles.
Mehr Generationen saufen.
Ja, da dürfen alle, dürfen auch die Kinder schon mal in so einem Stout nippeln.
Ja.
Oh Gott.
Ja,
ja das habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass mir das hier nicht so wirklich gut tut. Bin dann halt durch Zufall auch weg, bin dann nach Amerika und da war es auch nochmal pervers, weil ist natürlich meine absolut subjektive Wahrnehmung. Ich war an der nicht ohne Seife waschen an der Westküste in Kalifornien. Und mein Eindruck war, dass dieser kapitalistische Druck, dieser Überlebenskampf, Arbeit, Haus, Wohnung, was auch immer, ja, da gibt's ja kein Sozialsystem wirklich oder irgendwas, was dich auffängt. Wenn du da Scheiße baust, bist du auf der Straße, so ganz platt gesagt. Die haben alle so einen immensen Druck. Die haben entweder gekifft, Drogen genommen, Alkohol getrunken, exzessiv Sport betrieben, dass ich schon sagen würde, das geht auch in Richtung Sucht. Also irgendeine Strategie, um das auszuhalten. So, das fand ich echt krass, weil die arbeiten einfach mal 12 Stunden, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Es muss ja irgendwie kompensiert werden. Das fand ich echt krass. So offiziell, oh Gott, Drogen und nein, und das sind ja die, die in den blöden oder in den Assi-Vierteln wohnen und ich bin ja hier ganz vernünftig, ich habe Familie und ich kann meine Kinder auf eine gute Schule schicken. Dafür kriege ich $150.000 im Jahr. Und wenn ich morgen meinen Job verliere, bin ich auf der Straße. So, also ich verstehe das auch ein Stück weit. Das ist ein immenser Druck.
Ja.
So, entweder hui oder fui. So was dazwischen gibt es irgendwie nicht wirklich. So, also es gibt ja nicht Superreichen, aber ja, krass. Also ich fand das echt krass zu erleben, mit was die sich da alles betäuben. So. Ich weiß noch, da war ich einmal bei, was war denn das? Ich glaube sogar 4th of July oder sowas, in Lake Tahoe. Und die hatten, also mit meinen Arbeitskolleginnen, und die hatten dann irgendwelche Freunde, so die so Start-up-Millionäre mit Ende 20 sind, aus San Francisco und so ein Kram. Mhm. Die haben sich den Wodka reingezogen und auf den Tisch getanzt zu irgendwelchem Gangster-Rap, der eigentlich zu den Armen gehört, damit sie was Neues haben, weil sie ja eigentlich privilegiert sind. Aber das war einfach... Die haben auch gesoffen ohne Ende. Mhm. So, nur dass die dann halt irgendwann gekotzt haben, oh, mir geht's so schlecht, I'm hangover, gebrochen Aspirin. So. Und nicht jeden Tag und ein Chardonnay hier und ein Chardonnay da und Spritz, gab's da auch Spritz, weiß ich gar nicht, Aperol Spritz und so ein Kram. Also da war Alkohol auch wieder mein Ding. So, meine Mitbewohner am Anfang, die haben sie jeden Tag gekifft. Aber alle haben einen Job und ich habe mir halt meine Butterbox, das ist so eine, kennt ihr diese 5-Liter Weinboxen aus so einem Schlauch? In so einer Papphülle.
Hatte ich mal, weil ich dachte, ich würde dann weniger trinken.
Ich auch. Und es ist halt günstiger, ne? Und man kann sich das so einportionieren.
Man muss nicht, genau. Also ich dachte, naja, dann habe ich ja nicht quasi dieses Gefühl von, nee, jetzt muss die Flasche noch leer werden. Deswegen dachte ich, so trinke ich weniger dadurch. Und der andere Punkt war, ich habe nicht so viel Altglas.
Ja, das ist, aber die Butterbox muss ja auch alle werden.
Ja, klar. Irgendwann ist leer.
In meinem letzten Job wurde auch wegen jedem Scheiß irgendwie angestoßen. Geburtstag, neues Auto, neue Wohnung. Und wenn ich dann tagsüber nicht getrunken habe, ist auch so ein Stigma. Mhm. Die haben mir dann immer auf den Bauch geguckt, um zu gucken, ob ich schwanger bin.
Oh mein Gott.
Oh Gott.
Weil ich tagsüber mir nicht so einen ekelhaften Rotkäppchen-Sekt reindrücken wollte.
Der Job war schon in Berlin, ne? Oder?
Das war dann in Berlin, ja.
Okay.
Da habe ich dann halt schon gemerkt, so, was machst denn du hier eigentlich, Mäuschen? So. Weil da gab es eine Phase, als ich gerade zurück nach Berlin kam, hatte ich doch 3 Monate im Moabit gewohnt. Da hatten wir beide auch noch getrunken. Kannst du dich erinnern? Wir haben uns auch ein paar Mal betrunken.
Ich kann mich total gut daran erinnern. Also weil du warst ja, ich glaube, du bist so ungefähr 2009 abgehauen, ne, aus dem Land, so mehr oder weniger, mit diesem Italiener. Und dann hatten wir aber, wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß gar nicht, ob wir uns geschrieben haben von Zeit zu Zeit oder ob das komplett aufgehört hat. Aber wir waren auf jeden Fall, also du warst nicht mehr auf meinem Radar.
Ja, ich war halt weg. Ich wollte halt von meinen Problemen fliehen im Nachhinein. Ne? Öland, Amerika, weit weg. Woanders ist es besser, neu anfangen, was anderes sehen, Abenteuerlust. Das war so ein Mischmasch. Ich habe natürlich meine Probleme immer mitgenommen.
Ja, das war für dich schon auch, also ich fand das schon früher, als wir Abi gemacht haben, total cool. Du warst immer, du wolltest immer so ins Ausland und so abenteuermäßig irgendwie the big life machen. Und ich fand das immer sehr cool.
Ja.
Vor allem, weil du es dann halt auch wirklich gemacht hast, ne? Und, und konsequent warst und so. Und dann, genau, dann war halt einfach ein paar Jahre irgendwie Funkstille und dann warst du auf einmal wieder da. Zurück in Berlin. Und ja, genau, wir haben beide noch getrunken.
Ja.
Und aber das irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei uns immer so ein bisschen parallel gelaufen ist, weil natürlich haben wir uns damals, wir haben damals schon auch sehr gebondet, weil wir wussten, wir können miteinander gut trinken.
Ja.
So, das war ja schon in der Schule so. So, wir haben uns zu Lerngruppen war die offizielle. Dann haben wir uns immer von einer anderen Freundin für uns Mathe beibringen lassen, haben dann am Ende uns immer belohnt mit Rotwein, du Weißwein, so. So war das ja.
Nee, da war ich noch Rotwein.
Wir
waren beide Rotwein-Junkies.
Ah ja, okay, ich hatte das immer abgespeichert, du weiß, ich rot, aber gut, ja, keine Ahnung.
Jetzt später dann zu Weißwein, weil es die Zähne nicht rot macht und nicht so stark ist im Kater und so.
Das ist komisch, ne? Ich bin auch irgendwann komplett auf Weißwein umgestiegen oder Rosé. Also,
ist halt irgendwie leichter, ist nicht so böse.
Ja, ja.
Sieht nicht aus wie Blut. Vielleicht.
Geht leichter runter.
Ja.
Hm.
Na, ja, stimmt, wir haben uns aus den Augen verloren, ja. Ich habe jetzt die letzten Tage da auch drüber nachgedacht, warum das so war. Und ich kann mich auch erinnern, also du hast mich nicht abgeschreckt, weil du getrunken hast. Ich habe ja selbst getrunken. Du hast mich auch so nicht abgeschreckt, aber ich hatte immer unheimlich Respekt vor anderen Substanzen.
Ja.
Und es hat mich so ein bisschen alles so weggezogen. Ich wollte mit meinem alten Leben einfach nichts mehr zu tun haben. Mhm. So. Berlin war Berlin. Ich habe da meine Schulfreunde. Ja, die laufen ja nicht weg, aber ich wollte irgendwie was Neues. Und ich wollte mein altes Leben irgendwie loswerden. Die Alkoholikermutter, meine Brüder, die mir auf den Keks gingen, mein Vater, der mir auf den Keks ging. Ich wollte weg.
Ja. Ja, das Doing the Geographical, sagt man bei den amerikanischen.
Echt, ja?
Okay. Ja, da gibt es einen Begriff für. Wenn du denkst, du kannst durch eine Änderung des Ortes sozusagen dir selbst entkommen. Das ist natürlich eine weit verbreitete Strategie. So. Ja, aber also als du zurückgekommen bist, dachte ich so, das hat sich bei uns irgendwie analog entwickelt. Wir waren zwar weit voneinander entfernt und haben nicht miteinander geredet, aber ich hatte das Gefühl, wir haben uns beide auf so ein Level hochgetrunken, wo wir jetzt auch irgendwie demnächst mal ein bisschen gucken sollten, wie das eigentlich die nächsten 30 Jahre unseres Lebens noch so läuft. Das weiß ich wirklich. Es gibt sogar so einen Abend, wo ich mich dran erinnern kann, da warst du gerade frisch wieder da. Da habe ich schon in meiner jetzigen Wohnung gewohnt, kann also nicht so ewig lange her sein. Und da haben wir uns mega zusammen abgeschossen. So richtig doll. Ja, und ich weiß einfach noch, wie ich danach aufgewacht bin und dachte so, das war schon schon wieder so ein Ding irgendwie und so. Und
war das die Nacht, in der wir versucht haben zu knutschen?
Ja!
Gerne.
Ja, da waren wir.
Ich
da
war das Knutschen finde ich gar nicht das Ding, aber das Versuchen.
Wir waren so,
nee, das war so
wir
irgendwas.
Waren so besoffen.
Wir waren total, wir haben auch mit anderen Leuten versucht zu knutschen und zu streiten. Wir waren im Ufercafé, im Wedding. Das ist so eine, so eine Alt-Berliner Bar, wo die Leute wissen, wie man so richtig auf die Kacke haut. Also so eine Bar, die es eigentlich nicht mehr geben sollte. So eine Bar aus den 90ern irgendwie so.
Und ich glaube sogar, du hast noch mit Tee oder Wasser irgendwie angefangen, so, boah, ich bin heute so fertig, ich trinke heute nichts und blub, eine Stunde später.
Das sind die Abende.
Ja, genau. Man erkennt sich halt gegenseitig, ne? Im guten, also im Trinken wie im Nicht-Trinken erkennt man sich gegenseitig einfach. Und ja, und das Kluge ist, wenn man so jemanden erkennt oder kennt, ist, sich wirklich zusammenzuschließen, anstatt voreinander wegzulaufen. Das ist das Bessere. Also wenn man die Entscheidung treffen muss, dann sich lieber zusammenschließen.
Das ist auch, glaube ich, was, worauf ich mich am meisten freue, wenn sozusagen wieder Partys möglich sind, auf Partys zu gehen und dann so jemanden vielleicht so aus der anderen Ecke des Raums zu hören, der sagt, nee, ich trink nicht. So kleine Diamanten, die ganz selten, so Sober-Diamanten, die ganz selten sind. Also, naja, so selten dann auch wieder nicht. Aber jetzt habe ich ja den Blick dafür. Früher wäre ich ja auch von denen weggerannt und hätte gefragt, warum trinkst du nicht? Nein, habe ich, glaube ich, nie gefragt. Aber da freue ich mich voll drauf, einfach Leute, also so mit Leuten Zeit zu verbringen, die einfach keinen Alkohol trinken.
Ja.
Richtig Bock drauf.
Ich auch. Also, es werden ja auch immer mehr.
Ich habe mir letztes Jahr in meiner zweimonatigen nüchternen Phase das komplette Programm reingezogen. Also im Sinne von nüchtern auf Partys gehen, nüchtern mit Betrunkenen zusammen sein und so. Mhm. Und ich fand das so geil, wie mich das angeekelt hat. Ich weiß noch, wir saßen auf dieser riesigen Terrasse mit Freunden und ich habe halt, ich weiß nicht, Wasser, Fanta oder irgendwas getrunken und die haben angefangen, sich zu betrinken. und irgendwann war das so, dass sie zu mir ankamen und mir die gleiche Geschichte 5-mal erzählt haben.
Mhm.
Und ich dann irgendwann meinte, ey, das hast du mir schon mal erzählt. Nein, habe ich nicht, Joe. Ich erzähle dir das gerade zum ersten Mal. Die Geschichte kennst du doch nicht. Ich so, doch. Und irgendwann um 11 hatte ich die Schnauze voll und habe mich ins Bett gelegt, aber es war okay.
Mhm.
Weil ich weiß, dass die nicht immer trinken. Die hatten jetzt irgendwie anscheinend einen Grund, sich abzuschießen. Das machen die nicht immer. Und wenn, sollen sie machen. So, da dachte ich echt so, boah. Und nächsten Tag weiß ich noch, ich bin natürlich viel zu früh wach und alle haben noch gepennt. Und dann sind wir aufgestanden, ins Café gegangen, zum Restaurant, Café, zum Frühstücken. Und ich weiß noch, wie meine Freundin mit mir sprach, aus einer Entfernung von einem Meter, anderthalb, und meinte, boah, ich habe so Kopfschmerzen. Und ich habe ihre Fahne gerochen und dachte, du bist meine liebe Freundin, aber ich bringt gerade so einen Wirkreiz in mir hoch. Und ich war so happy, dass ich das nicht hatte und nicht habe. Mhm. Das hat Spaß gemacht, einfach zu wissen, so ich muss da und möchte da nicht mitmachen. Im Gegenteil, es turnt mich ab.
Ja.
Down, so.
Ja. Oh, ich weiß auch noch, der erste Typ, den ich irgendwann mal auf, also keine Ahnung, so ein, Leute treffen sich irgendwie, keine richtige Party, war auch schon Corona, aber das war der, es war irgendwie ein Kumpel von einer Freundin von mir, den ich nicht so richtig kannte und der so ganz hübsch war und smart, so. Und ich irgendwie dachte, der ist hübsch und smart. Und dann hat der aber getrunken. Und ich habe wirklich richtig beobachten können, wie sein Attraktivitätslevel einfach sinkt und sinkt und sinkt. Weil er halt dann irgendwie angefangen hat zu lallen und dann irgendwie Sachen tausendmal erzählt und dann aber auch irgendwann nicht mehr, einfach nicht mehr so smart war. Ja. Und irgendwie auch nicht mehr so hübsch. So. Und dann angefangen hat zu torkeln und so. Und dass ich konnte das sozusagen so in real time richtig beobachten, dass ich danach so dachte, ja, schade, also war jetzt auch nicht schlimm, ich bin glücklich in der Beziehung und so, alles gut, ne? Aber irgendwie, das fand ich total interessant einfach.
Mhm. Ja.
Mhm. Ja, das finde ich auch interessant, das ist cool. So eine Selbstbestärkung auch nochmal in seiner Entscheidung, finde ich.
Mhm. Ja, voll.
Es gab vor Jahren mal, da habe ich sogar, glaube ich, noch in Öland gelebt, so eine App oder eine App war das nicht, so eine Art, naja, Plattform, keine Ahnung, das war halt ein Link, da konnte man raufgehen und das war eine Barszene. Und man konnte sich aussuchen, wer man ist, dann klickt man halt drauf und gibt seinen Namen ein und dann konnte man trinken und oberflächlich war das eine ganz normale Barsituation, die Leute unterhalten sich, man trinkt und dann konnte man mit der Maus so über die Leute gehen und dann hat man gesehen, das wurde dann so ein bisschen dunkler, so als wenn man eine Lupe rübernimmt, nur dass es, dass es dunkler wurde. Und dann hat man gesehen, wie die Leute nach 4, 5, 6, 7, 8 Drinks aussehen. Das war total krass. Also einfach, was macht Alkohol mit dir? Aber ich glaube, das muss man gucken, ob es das noch gibt.
Boah,
das
ja, das so will krass, ich auch voll
genau
gerne
das, was
sehen.
Du beschreibst. Die Leute torkeln, die übergeben sich vielleicht noch, die fassen einen auf die Schulter, spucken beim Sprechen, so diese ganzen Klassiker. Aber nach außen ist es eine Barszene, alle sitzen und trinken und unterhalten sich. Fand ich total cool, das Projekt.
Ja.
Wahrscheinlich auch irgend so ein irisches Anti-Trink-Projekt oder so. Mhm. Gucken, ob ich das nochmal finde, das fand ich super cool.
Ja, das wäre geil.
Ja.
Weil in dem Moment sind wir ja quasi diese Lupe, die darüber geht, dann als Nüchterne.
Das macht es ja aber auch für andere manchmal so anstrengend. Ne? Deswegen flüchten ja gerne trunkene Menschen vor Nüchternen, weil sie sich dem nicht stellen wollen. So, ne? Weil du halt das Gefühl hast, du bist gerade in einer Situation, jemand filmt dich die ganze Zeit. So. Die Person schneidet halt alles mit. Ist halt mega unangenehm. Ja. So. Ja.
Oder sie sind so besoffen, ich habe es auch schon erlebt, dass sie mich dann angreifen.
Ja.
Du hörst dir alles mit, ohne selbst daran teilzunehmen. Mhm. Ja, da kann man auch nicht mehr folgen.
Ja.
Ja. Ist krass, was das Alkohol in Leuten hervorrufen kann oder auch in mir hervorrufen hat. Ich will mich da ja nicht ausnehmen.
Ich bin so happy, echt. Ich bin so happy, dass du sober bist und ich hoffe, dass es für immer so bleiben wird. Das ist ja echt gut.
Danke, ich auch.
Aber ich glaube, das ist auch
so. Ich habe total Bock drauf.
Ja, ich habe da auch irgendwie keinen Zweifel. Das Narrativ passt einfach. Ich meine, wir sind ja fast gleichzeitig sozusagen sober geworden, ein paar Jahre Abstand, aber im Prinzip auf so ein Leben gerechnet ist es ja eigentlich zeitgleich. Und deswegen muss es halt jetzt auch so sein. Macht total Sinn, finde
ich. So, ich will meinen Körper auch auf Dauer nicht kaputt machen. Obwohl, das war nie so mein Ding so. Ich muss ja jetzt auch Blutwerte dann irgendwann abgeben. Mir ist es ehrlich gesagt egal, wie meine Leber aussieht, weil ich kann es nicht ändern. So. Und ich weiß ja von mir, dass sie sich relativ schnell wieder erholen kann, die Leber. Also das ist mir, mein Körper, ja, langfristig ist es, glaube ich, schon cool dann.
Ich glaube auch.
Ja.
Ich glaube, heile ist besser als kaputt.
Ja.
Also so für die Lebensqualität. So.
Absolut.
Das ist noch so ein T-Shirt.
Ich glaube,
wir haben schon zwei gute T-Shirt-Sprüche.
Ja.
Stimmt.
Das war, ich schwitze besser, ne?
Besser schwitzen und heile ist besser als kaputt.
Na gut. Ja, wir hatten in irgendeiner Folge hatten wir auch dauerhaft schlauer.
Ja. Ja.
Nicht dann dauerhaft schlauer.
Mhm.
Ja.
Ja.
Stimmt. Mhm. Oder auch, das kann man aber nicht so cool Phrasen. Ich glaube, einer der Gründe letztes Jahr, abgesehen davon, dass meine liebe Freundin mir gesagt hat, hey Jo, du trinkst zu viel, was ist denn los, war tatsächlich aus dem Freundeskreis, habe ich jemanden kennengelernt, den es schon seit Jahren gab in diesem Dubliner Freundeskreis, bla bla bla. Und der Typ war sowas von hot. Und der war auch noch Pilot und in meinem Alter.
Aha. Ja.
Und ich dachte mir so, den schnappst du dir. Aber natürlich brauchte ich so ein paar Gläschen, bevor ich auf ihn zu bin und ihm einfach meine Zunge in den Mund gesteckt habe.
Oh, yay.
Und nächsten Tag meinte ich so, Mikey, I'm so sorry. Ich war ein bisschen angetrunken. Es tut mir wirklich leid und das bin ich normalerweise nicht. Ich bin ein ganz liebes Mädchen. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber halt, ne, hat mich einfach entschuldigt und meinte, tut mir echt leid, ich war betrunken, mach dir nicht raus. Zwei Tage später, also als Pilot, ne, Lockdown, kein Job, ist er mal mit uns mitgekommen. Hi Mikey. Gott. Hab ihm nochmal meine Zunge in den Hals gesteckt und der wollte mich einfach nicht.
Oh.
Der fand mich einfach nicht hot oder fand mich eklig, weil ich betrunken war oder keine Ahnung was, ja. Dann habe ich mich nochmal bei ihm entschuldigt und dann habe ich gesagt, okay, deine Freundin sagte, du trinkst zu viel. Ich habe jetzt peinlicherweise zweimal einem fremden Mann meine Zunge in den Mund gesteckt. Hör einfach auf zu trinken. So, das war auch nochmal so ein Grund, wo ich, ne, also nie wieder jemandem Fremden die Zunge in den Mund stecken, so. Nur weil das irgendwie so ein spontanes Gefühl von Horniness ist oder was auch immer.
Ja, ich habe das ja auch früher so als so eine Art Sport betrieben. Ich auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Leute einfach knutschen, ohne vorher zu fragen. Stichwort Consent.
Ja, oder einfach auch mal in Schritt zu greifen. Oder ich habe da auch schon lustiges. Ich habe schon mal einem Mann auf einer Salsa-Party einfach das Shirt so von oben bis unten runtergerissen. Er hatte so ein geknöpftes Hemd an. Dann stand er da mit Oberkörper frei. Im Nachhinein unheimlich peinlich. Gott sei Dank war es eine Salsa-Party und das ist ja eher so ein Sober-Environment. Er konnte drüber lachen. So, aber sowas von peinlich. Ich habe das T-Shirt auch nicht ersetzt. Das war in Dublin, schon ewig her.
Oh Gott.
Ja.
Ja, bei AA müsstest du jetzt sozusagen, wie heißt es, alles wieder gut machen? Du müsstest ihm jetzt ein neues Hemd schicken. Den ich noch.
Ja, dann, Make Amends, ne?
Making Amends, genau.
Ja, habe ich drüber nachgedacht, mit diesem alles wieder gut machen. Ich bin mit mir im Reinen und das, was ich getan habe. Es gibt eine Freundin, der möchte ich eine E-Mail, einen Brief schreiben. Mit dem Rest bin ich mit meinem Gewissen im Reinen.
Mhm. Ja.
Und ich war halt ein Arschloch teilweise in meinen 20ern, kann ja nicht ändern.
Ich meine, wir waren ja irgendwie auch alle so ein bisschen, oder? Also in seinen 20ern ein Arschloch zu sein, ist halt auch leicht und weit verbreitet.
Ich glaube, es ist auch einfach echt die Frage, ob man das Gefühl hat, dass es einem irgendwie hilft. Also wenn man das Gefühl hat, dass es einem die Seele ein bisschen leichter macht oder dass man, dass es ja vielleicht für einen wichtig ist, in bestimmten Situationen auch nochmal auch quasi der anderen Person gegenüber anzuerkennen, dass man vielleicht, was die eigene Rolle auch quasi in der Situation war oder so. Ich finde, wenn man das Bedürfnis hat, ist ja okay und gut. Aber ich finde, ich bin halt auch kein Fan davon, sich irgendwie jetzt da niederzukriechen und quasi, ne, also so sich kleiner zu machen, sondern es geht ja irgendwie darum, sich bewusst zu werden und im Idealfall größer zu werden, aber eben halt nicht in einer übergriffigen Art und Weise.
Ja. Das ist ja auch wieder dieses Problemorientierte, ne? Oh, es tut mir so leid, was ich damals getan habe, bla, vielleicht ist das dem Gegenüber gar nicht so bewusst. Also jeder macht ja auch weiter in seinem Leben. Warum soll ich jetzt uralte Geschichten aufrühren, wenn das, also wenn ich jetzt wüsste, dass es eine Person gibt in meinem Leben, die immer noch an irgendwas knabbert, dann würde ich mich mit der Person hinsetzen und mich unterhalten und es erklären und mich auch entschuldigen, wenn ich das Gefühl habe, ja, da hast du echt Scheiße gebaut. Mhm. Aber warum sollte ich jetzt eine zehn Jahre alte Geschichte aufrühren? So, wozu? Mhm.
Ja, ich glaube, auch da ist es so, es gibt halt irgendwie keine Patentlösung, die für alle und alle Situationen immer stimmt, sondern es geht ja letztendlich darum, das quasi selber für sich rauszufinden, ne?
Absolut. Ich habe noch eine Idee für einen T-Shirt-Spruch.
Was ist los?
Ich glaube, das ist mein Liebling. Hat Mia mir auch versprochen, dass es nie wieder passiert. Und dieses Versprechen ist sehr einfach zu halten, Mia. No drunk texting anymore.
Ja, das ist auch ein Favorite of mine. Das ist echt immer wieder
dafür
toll.
Dafür könnte ich mich entschuldigen, ist mir viel zu peinlich. Das vergesse ich, das blende ich aus, was ich da schon alles geschrieben habe.
Also genau so geht's ja eigentlich nicht.
Genau.
Ja.
Nee.
Aber Drunk Texting ist halt auch, das ist so ein Fall, wo es dem Empfänger meistens relativ egal ist, aber dem Sender, also für einen selber ist es furchtbar schrecklich peinlich und für die Empfänger ist es in der Regel halt irgendwie nicht so schlimm.
Ja. Und ja, nochmal, um da nochmal kurz tiefer zu greifen, bei mir geht es hauptsächlich um Männergeschichten. Dieses Drunk Texting, wenn ich dann abends doch das rausposaune, was ich eigentlich nicht machen würde, würde ich nicht trinken. Ich habe mir eh immer die falschen Männer rausgesucht, die sind eh nicht mehr in meinem Leben.
Ja.
Ne, ich habe mir unbewusst schon immer, also jetzt nicht die Trinker, also auch, ich hatte auch toxische Beziehungen, klassischerweise. Aber was ich so in letzter Zeit hatte, Daddy-Issues, ich ziehe es immer noch an. Rational ist mir das vollkommen klar, aber ich ziehe immer noch die unnahbaren, grenzüberschreitenden Typen an.
Ach,
die, denen ich dann nachts schreibe. Was auch immer ich da geschrieben habe die letzten Monate. Ich weiß es genau, aber ich will auch gar nicht mehr. Nee.
Ja, das wird das nächste Ding sein. Da kann ich dich dann aber auch coachen, kein Problem, weil ich habe das ja auch alles durchgemacht.
Ich wollte gerade sagen,
exakt diese.
Ja, kann relaten.
I can relate, totally. Ja.
Ja.
Ja, das wird cool.
Ja, darauf bin ich gespannt, aber das erstmal auf die lange Bank schieben. So, erstmal mit mir hier.
Ja, dazu können wir dann nochmal eine Podcast-Folge machen.
Ja, gerne.
Das macht total Spaß.
Ja.
Ja, ja, also ich finde auch, also so, ich krieg langsam Hunger.
Ich muss pinkeln schon die ganze Zeit.
Ja, also vielleicht können wir sozusagen, aber ich fände es super schön, wenn du auch mal wiederkommen möchtest.
Ja, voll.
So.
Sehr,
und
sehr
dann
gerne.
So, genau, einfach mal uns auf dem neuesten Stand halten und so. Ja.
Sehr gerne. Ich finde euch als Menschen unheimlich toll und sympathisch und clever und so. Aber ich finde euer Projekt oder eure Projekte so mega geil. Also mir hat das unheimlich geholfen und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele andere Menschen noch da draußen, denen das auch unheimlich hilft in ihrem Weg zur Nüchternheit, bin ich mir ganz, ganz sicher. Also auch ganz viel Mut. Ihr schreibt ja da auch total persönliche Sachen und ich weiß, mir mit den Fotos, wo ich teilweise denke, oh Gott, das stellst du ins Internet? Aber ich finde es geil, weil das ist ehrlich, das ist offen, das ist transparent, so, das hält nicht.
Ja, und in der Heimlichkeit lauern halt die Monster.
Genau. Deswegen, ich bin Fan von euch.
Danke.
Danke, 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 dass du da warst,
ja,
für deine
Dank.
Offenheit und ja, einfach mega, mega das schöne Gespräch und voll schön, dass ich dich auch mal kennenlernen durfte.
Dito.
Ja.
Schönen regnerischen Danke. Sonntag euch. Macht's gut.
Dito, macht's gut. Bis Vielen Spaß. Dank nochmal. Mich sehr gefreut.
Ciao.
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 Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.
Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das jetzt auf sodaclub.com.
Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin.
Das Sodamag. Magazin für Unabhängigkeit. Wir schreiben dort über Nüchternheit, Popkultur, Feminismus und Liebe.
Und alles, was uns sonst noch einfällt.
Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unsere Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns weiterhin für Feedback, Fragen und Themenvorschläge.
Und wenn du uns Sternchen auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns.
Bis bald
im Soda Club.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.